have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich begrüße euch für mich hier gerade in aller Herrgottsfrüh um kurz nach 8 Uhr. Und ja, ich bin noch ein bisschen müde, ich gebe es zu. Und der Mann, der mir heute auch wieder virtuell gegenüber sitzt, der ist schon seit 4 wach, glaube ich, ne? Also, ihr wisst's alle, der Mann ist ein Tier, eine Maschine, einer, der abreißt. Er ist ein Macher, ein Durchzieher, schon immer gewesen. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Dir wie immer vielen, vielen Dank für die nette Einleitung in diese Folge. Wie geht's dir?
Es geht mir gut. Es geht mir gut. Die NBA-Playoffs sind in vollem Gange. Ich bin guter Dinge, was das angeht, was wir da in den nächsten Wochen noch erleben dürfen. Und ich bin guter Dinge, was die heutigen Fragen angeht, weil wir haben einen kleinen Playoff-Mailbag mit euch vor. Aber erstmal, wie geht's dir?
Wunderbar, wunderbar. Die beste Zeit des NBA-Jahres ist da. Ich freue mich, jeden Tag aufs Neue Videos produzieren zu dürfen und mich mit der NBA beschäftigen zu dürfen und mich auf unseren wunderschönen Podcast vorzubereiten und genieße einfach extrem diese Zeit. Und ich weiß jetzt schon, sie wird viel, viel zu schnell wieder vorbei sein. Und dann denkt man sich, ja shit, jetzt ist Mitte Juni, was nu? Und deswegen versuche ich hier wirklich jeden Tag aufs neue NBA Playoff Basketball zu genießen, soweit es geht für mich, weil ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber meine Lakers sind ausgeschieden. Das ist natürlich nicht ganz so schön für mich als Fan, aber hat den Vorteil, dass ich es jetzt aus einer einigermaßen neutralen Sicht alles beobachten und mitverfolgen kann. Natürlich im Osten Orlando, im Westen Dallas und gegen die Clippers, wozu wir gleich noch kommen, was sich ja aber in dem Fall sehr gut anbietet, wenn man für Dallas und gegen die Clippers ist aktuell. Aber ja, ich genieße es sehr, so das jetzt ein bisschen aus neutraler Sicht zu verfolgen, weil es ist ein bisschen entspannter.
Ich freue mich auf die Fragen, die wir heute dabei haben. Wir haben uns, also erstmal danke, wie immer, an euch. Und ein kleines, so richtig entschuldigen müssen und wollen wir uns dafür nicht, weil wir hatten halt einfach anderes vor. Die First-Round-Preview und auch dieses kleine Zwischenfazit nach den jeweils zwei Spielen. Weil eigentlich wäre nach den Steppies der nächste Mailbag wieder dran gewesen. Und das haben wir halt einfach nicht gemacht. Und deswegen dachten wir uns, komm, jetzt verwöhnen wir euch ein bisschen und geben euch ein Playoff-Mailbag. Und dann kommt aber bald nochmal einer. Und für diesen haben wir uns dazu entschieden, dass wir nur die Fragen mit aktuellem Playoff-Bezug mit reinnehmen. Einfach, dass es thematisch passt. Wir nehmen jetzt hier am Donnerstagmorgen auf und hauen euch das Ding dann so schnell wie möglich raus, also quasi live. Und es sind noch einige andere Fragen reingekommen, die werden nicht vergessen, keine Sorge, die haben uns notiert und die werden dann irgendwann noch abgearbeitet. Schöne Off-Topic-Geschichten, schöne Off-Season oder sogar Bigger-Picture-Geschichten. Aber heute soll es im weitesten Sinne um die aktuellen Playoffs, hier und da mal ein Team, das jetzt ausgeschieden ist, was wir davon halten und so. Wir starten rein direkt mit dem Eingemachten. Und zwar hat DJ Apple gefragt, eure Prediction für Wolves Nuggets, wer macht's? Und da starten wir natürlich rein, weil das ist die erste Zweitrundenserie, die feststeht. Du hast es gerade gesagt, deine LA Lakers. Aufgrund der Denver Nuggets müssen sie jetzt nach Cancun. Und die Minnesota Timberwolves, wir haben nachher eine andere Frage nach den größten Überraschungen. Da sind sie auf jeden Fall ein Kandidat, würde ich sagen. Die Art und Weise, wie sie die Suns mit 4-0 weggeklatscht haben. Und jetzt dürfen wir uns in der zweiten Runde auf Minnesota gegen Denver freuen. Was sind deine Erwartungen, Hoffnungen und natürlich deine Predictions? Und wir haben gesagt, wir wollen hier unser Tippspiel fortsetzen und diese Serie hier direkt auch offiziell tippen im Rahmen dieser Frage.
Ja, also erstmal freue ich mich wahnsinnig auf diese Serie und ich denke, das geht sehr, sehr vielen anderen NBA-Fans auch so. Ich denke, das wird knapper, als es viele erwarten. Es ist in meinen Augen eine Serie, die sich ziemlich schwer vorhersagen oder tippen lässt, weil es sehr gut passieren kann, dass man überreagiert nach dem, was in Runde 1 passiert ist. Und das geht, glaube ich, in beide Richtungen. Und ich kann mir vorstellen, es ist eine Serie, die Potenzial hat, viel falsch getippt zu werden, weil die Verlockung, überzureagieren nach den jeweiligen beiden Erstrundenserien für die jeweiligen beiden Teams, ziemlich groß ist. Das geht in Richtung Denver, die nicht unbesiegbar aussahen gegen die Lakers, die 70% der Zeit in dieser Serie zurücklagen und die das Ganze knapper gestaltet haben, als es hätte sein sollen oder können. Das war nicht dein klassischer Gentleman-Sweep. Und das sage ich nicht als Lakers-Fan oder mit irgendeiner Brille. Da gibt's keine zwei Meinungen drüber. Ich denke, da wirst du mir beipflichten. Das war nicht dein klassisches 4-1. Du verlierst in der Regel nicht mit 4-1, wenn du 70% der Zeit in einer Playoff-Serie führst. Ja, die Nuggets braucht zwei Game-Winner gegen die Lakers. Und sie taten sich generell schwerer als gedacht. Und das hat zwei Gründe. Erstens, ihre Defense sieht extrem anfällig aus. Das war gegen die Lakers sehr sichtbar. Wann auch immer die Nuggets gezielt mit organisierter Offense und Spielzügen attackiert wurden, dann hatten sie massive Probleme. Jokic sieht nicht gut aus am defensiven Ende. Denver kann niemanden vom Korb fernhalten, hat Schwachstellen am Perimeter. Es gibt mehrere Matchups, die sich attackieren lassen für gute gegnerische Offenses. Und das könnte zu einem Problem werden. Und zweitens, Jamal Murray, wenn es nicht gerade die letzten 5 Minuten des 4. Viertels sind, struggelt und die Rollenspieler strugglen. Also abgesehen von Jokic und Michael Porter Jr. hat niemand so eine wirklich gute Serie am offensiven Ende gespielt. Sehr inkonstant, was das Shooting angeht. Sehr dünn, wenn Joker auf der Bank sitzt. Sehr angewiesen auf Jokic und vor allem auch, dass Murray immer wieder diese Tough Shots und Dreier so konstant trifft. Und das sind für mich zwei Gründe, warum die Nuggets anfällig sind. Dann hast du auf der anderen Seite Minnesota, die komplett dominiert haben, nicht ein einziges Spiel verloren haben, absurd verteidigt haben, offensiv bärenstark aussehen. Der Ant-Man hat gerade seine Coming-Out-Party. Man scheint endlich die perfekte Rolle für einen Karl Anthony Towns am offensiven Ende gefunden zu haben, in der er aufblüht. Das hat alles Hand und Fuß und das sieht wie ein brandgefährliches Team aus. So, und deswegen neigen, glaube ich, viele dazu, und das war bei mir ähnlich, hier zu sagen, irgendwie, okay, das könnte eine 7-Spiele-Serie werden, das könnte vielleicht sogar in Richtung Minnesota gewinnt gehen, aber ganz ehrlich, ich glaub's nicht. Auf die Gefahr hin, dass wir die Wolves erneut massiv unterschätzen, so wie wir es vor der Saison getan haben und vor allem auch vor den Playoffs getan haben, ist mein Tipp hier Nuggets in 6. Das werden umkämpfte Spiele, das wird eine umkämpfte Serie. Es wird zu einem Zeitpunkt auch mal 3-2 stehen. Das ist zwangsweise so, wenn die Serie in 6 endet. Das heißt, Minnesota wird auch mal die Chance haben, ein 7. Spiel zu erzwingen. Aber ich glaube, dass Denver zu gut ist und dass sie nicht ihre optimalen Leistungen gebracht haben gegen die Lakers und dass sie jetzt gegen Minnesota, glaube ich, nochmal einen Gang hochfahren und dann halt, ja, die Wolves das eine oder andere Mal wirklich auch zerlegen werden und im Endeffekt diese Serie gewinnen werden. Aber das wird extrem geil, wenn Minnesota defensiv wunderbar aufgestellt ist gegen diese Nuggets-Defense. Ich bin sehr gespannt, ob man mit Karl Anthony Towns startet an Jokic und dann Gobert roamen lässt. Man hat Gegenspieler wie Murray und Michael Porter Jr. klasse Verteidiger auf Seiten der Wolves. Ich bin wirklich, wirklich mal gespannt. Aber ja, kann sein, dass diese Serie dann auch nochmal einiges aussagt über die vorherigen Gegner beider Teams. Und so könnte ich es im Endeffekt vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass nach der Serie man sich sagt, ja, damn, Phoenix war halt wirklich schlecht. Weil die Wolves massive Probleme bekommen mit den Nuggets und endlich mal auf ein gutes Team treffen, sodass man dann im Nachhinein sagt, ja, die Suns waren halt kacke. Das war halt auch kein guter Maßstab. Und im Umkehrschluss, weil die Nuggets mit Minnesota vielleicht doch nicht die ganz großen Probleme haben, dass man dann sagt, ja gut, die Lakers waren halt aber auch nicht so schlecht in dieser Serie gegen die Nuggets in Runde 1. Und die Lakers sind halt ein gutes Team gewesen, die in vielen anderen Erstrundenserien halt nicht ausgeschieden wären. Und sie haben halt Denver zwischenzeitlich wirklich vor Probleme gestellt, vor die sie halt beispielsweise nicht mal die Wolves eventuell stellen können in einer Situation. Deswegen Nuggets in 6, eher Nuggets in 5 als Nuggets in 7. Und ich bin immer noch nicht komplett sold, was die Minnesota Timberwolves angeht, was Anthony Edwards Superstar-Status angeht, der möglicherweise sein blaues Wunder erleben wird, wenn er endlich mal auch von einem klasse Verteidiger verteidigt wird, wie dem Aaron Gordon. Deswegen, Nuggets in 6. Was ist dein Tipp?
Mein Tipp ist Nuggets in 5. Und aus ähnlichen Gründen, wie die du gerade aufgezeigt hast. Ich laufe hier das Risiko, du hast es gerade schön formuliert, so die Timberwolves wieder zu unterschätzen. Und ich glaube, ich tue das auch in gewisser Weise. Aber auf der einen Seite, auf der Denver-Seite, ich könnte mir vorstellen, dass Denver diese Erstrundenserie jetzt vielleicht nicht bewusst dazu genutzt hat, ins Rollen zu kommen, aber das ist ja etwas, das wir letztes Jahr gesehen haben bei dem Titelrun, dass die Nuggets von Runde zu Runde stärker wurden, besser ihren Groove gefunden haben. Ihnen kommt zugute, dass die Defense, also wie immer, Small Sample Size, sehr, sehr vorsichtig damit umgehen, aber ein Defensivrating von 112 gegen dieses Lakers-Team, das zum Teil super heiß war und mit dem LeBron-AD-Two-Man-Game, gegen das man nicht wirklich eine Antwort hatte, in diesen 5 Spielen ist okay. Das Offensivrating 114, das war Platz 10 jetzt von den Postseason-Teams, das lässt noch zu wünschen übrig. Das ist aber die Seite des Feldes, um die ich mir nicht wirklich Sorgen mache, selbst wenn es jetzt gegen Minnesota, gegen diese krasse Defense geht. Ich bin auch gespannt, wie die Wolves das angehen, Matchup-technisch. Die eine Option wäre Gobert an Gordon als Roamer. Die andere Option wäre, dass du halt Towns an Gordon verstecken kannst oder zumindest besser verstecken kannst als an anderen. Ich rechne damit, dass wir beides hier und da mal sehen, dass wir mal Zone sehen, dass wir, je nachdem wie heiß Murray ist, aggressivere Ballscreen-Coverage sehen. Ich glaube, die Wolves sind da echt gut aufgestellt. Also ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast mal gesagt habe in den letzten Wochen. Ich meine ja. Falls nicht, glaubt es mir bitte, ich habe es mir gedacht. Die Timberwolves sind im Westen und vielleicht sogar in der ganzen Liga das beste Matchup für dieses Nuggets-Team. Einfach was die Hoffnung angeht, diese Nuggets irgendwie stoppen zu können. Aber ich mache mir vor allem Sorgen um die andere Seite des Felds. Also auch wenn du denkst, das, was wir jetzt bei der Phoenix-Serie törichterweise angenommen haben, dass die Suns mit ihrem Midrange-Pull-Up-Shooting und generell Pull-Up-Shooting Minnesota ins Herz stechen können und Goberts Drop funktioniert nicht, hat sich jetzt alles ziemlich als Quatsch rausgestellt. Das ist natürlich trotzdem noch eine Lücke in diesem Bollwerk, die Nuggets suchen können, in Person von Jamal Murray vor allem. Aber letztendlich war das halt auch offensiv. Also zum defensiven Ende kommen wir gleich, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, dass die Nuggets da eine ganz, ganz andere Challenge werden, als das Phoenix war für Minnesota. Aber auch offensiv, das war potent. Das war jetzt gerade auch in diesem Spiel 4 zum Beispiel mit Durant mit 33 und Booker mit 49 Punkten. Bradley Beal hatte eines der großen Shitting the Bed, sagen die Amis. Also hatte eine James Harden Gedächtnis-Performance.
Das war schon wirklich gruselig. Naja, aber vielleicht ein Thema für einen anderen Tag. Wir reden ja gleich noch über die Suns ein bisschen. Da, aber das war im Großen und Ganzen einfach ziemlich einfallslos, was Phoenix gemacht hat offensiv. Und ich glaube, dass ein Team, also dass diese Defense von Minnesota, die musst du auf die Probe stellen mit Spielzügen, mit Spacing, mit Off-Ball-Movement, mit all den Dingen, die ja genau dieses Nuggets-Team so stark machen. Und deswegen, ich bin bei dir, das defensive Matchup ist geil. Diese Minnesota-Defense ist richtig geil. Ich rechne damit, dass das gegen die Nuggets deutlich problematischer werden wird als gegen dieses Phoenix-Team. Und auf der anderen Seite, Anthony Edwards, du hast es gerade Coming-Out-Party genannt, fand ich ganz schön formuliert, ist am Ende in diesen vier Spielen gegen Phoenix bei 31 Punkten im Schnitt rausgekommen. Trotz eines Spiel 2s, in dem er 12 war oder so. 31 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists im Schnitt, 2 Steals pro Spiel. Hatte 25 Assists gegenüber 16 Turnovern. 127er Offensivrating, das sah einfach alles wahnsinnig gut aus. Aber Anthony Edwards wird jetzt daran erinnert werden, dass Basketballspielen schwieriger ist, wenn du tatsächlich einen passablen Verteidiger gegen dich stehen hast. Und da haben die Nuggets halt auch einige. Auch da sehen wir die Variante Gordon am Ant-Man. Wahrscheinlich schon, weil ich Michael Porter Jr. auch irgendwo zutraue, sich mit Towns zu beschäftigen. Oder sehen wir die Variante KCP am Ant-Man? Du wirst gerade, also das könnte ich mir vorstellen, dass du dann halt das Edwards-Towns-Pick-and-Roll gut switchen kannst mit KCP und mit Gordon. Aber mein Punkt ist, je nachdem, wie genau das dann alles sich am Ende entwickeln wird, Edwards wird eine, das ist nicht mal eine andere Liga an Defense, das ist eine andere Sportart, also an individuellen Verteidigern, die es sich zur Aufgabe machen, ihn in die Schranken zu weisen. Das wird immer nochmal eine ganz, ganz andere Challenge. Und dann ist mein Vertrauen in diese Minnesota Offense einfach trotz dieser wirklich starken Serie jetzt 126er Offensivrating in den vier Spielen gegen Phoenix. Ich bin dann doch noch skeptisch. Und wie gesagt, wahrscheinlich unterschätze ich sie wieder, aber ich vertraue einfach Denver und deswegen sage ich Nuggets in 5. Aber natürlich eher Tendenz zu Nuggets in 6 als Nuggets in 4. Ich glaube, es wird eine kompetitive Serie und ich sehe eine Welt, in der Minnesota das Ding hier gewinnt. Und ich glaube, das ist doch schon ein ziemlich hohes Kompliment für diese Wolves.
Juti, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar ist nach Kristaps Porzingis Verletzung im Osten plötzlich alles offen. Die Frage kam von Pat, vielleicht ganz kurz zur Info. Die Celtics haben heute Nacht ohne Porzingis den Einzug in Runde 2 klargemacht, haben die Miami Heat erneut komplett aus der Halle geballert und stehen jetzt in Runde 2. Und dort warten dann entweder die Cleveland Cavaliers oder Orlando Magic.
Ich habe ehrlicherweise das Spiel heute Nacht noch nicht gesehen, du schon. Das war das erste ohne Porzingis. Ah, auch nicht?
Mhm.
Ah, okay.
Bin für Dallas aufgestanden.
Ah ja, gut. Ja, macht Sinn. Sie hatten, wenn man dem Ergebnis und dem Boxscore Glauben schenkt, nicht allzu große Probleme mit den Heat heute Nacht. Aber Porzingis ist raus. Und Porzingis ist anscheinend, und das sind die ersten Reports jetzt gewesen gestern, er hat eine Achillesverletzung vermieden. Das war die Sorge, die man halt irgendwie haben musste, als er rausging aus diesem Spiel 4. Aber Porzingis is likely to miss the Celtics second round series, assuming they advance, hatte Chris Haynes reported. Das hört sich, also wenn er jetzt schon mutmaßlich raus ist für die ganze Zweitrundenserie, das ist natürlich kein gutes Zeichen. Ich glaube nicht, dass sie in der zweiten Runde riesige Probleme haben werden. Einfach, das liegt dann eher daran, dass Cleveland und Orlando jeweils einfach wahrscheinlich beide besser sind als dieses Heat-Team ohne Jimmy Butler. Aber beide, glaube ich, einfach trotzdem nicht auf dem Level der Celtics sind. Aber die Frage, die Pat stellt, ob im Osten plötzlich alles offen ist. Naja, ein potenzielles Conference-Finals-Matchup mit New York oder mit Philly, je nachdem, wie die Serie jetzt heute Nacht weitergeht. Vielleicht marschieren die Pacers durch, wer weiß. Na, der Osten ist halt schon schwach, ne? Dadurch, dass die Bucks in sich zusammengefallen sind, dadurch, dass es für Philly gerade nicht so super aussieht. Aber hier zu sitzen und zu sagen, ja, ohne Porzingis, die Celtics marschieren trotzdem durch, fühlt sich halt auch irgendwie nicht richtig an. Dafür waren sie jetzt auch nicht gut genug in dieser ersten Runde, selbst mit Porzingis. Ganz schwierig. Ich würde sagen, nein, es ist nicht alles offen. Ich glaube, die Celtics sind immer noch das beste Team, selbst wenn jetzt Porzingis raus sein sollte, was aber weniger für Boston spricht und mehr für die schwache Konkurrenz. Aber es wäre natürlich offener. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein anderes Team als Boston in den Finals sehen, ist klar gestiegen jetzt durch diesen Vorfall.
Ja, sie ist gestiegen von 1% auf, weiß nicht, 5%.
Okay, alles klar.
Das sagt mehr über die mangelnde Konkurrenz im Osten aus als über dieses Boston-Team in meinen Augen. Wir haben drüber geredet, es ist eh eine schwache Conference dieses Jahr. Und dann hast du halt auch noch von Verletzungen geplagte Konkurrenten links und rechts, überall. Also bei den Bucks fehlen Giannis und Dame. Also nicht mal nur Giannis, sondern auch Dame jetzt noch mit. Embiid ist nicht der gleiche. Bei den Cavs ist Allen jetzt ausgefallen und Mitchell ist nicht mal in der Nähe von 100%. Wir haben in New York natürlich Randall, der nicht am Start ist. Jetzt hat sich Bogdanovic noch verletzt. Und das ist natürlich ziemlich, ziemlich beschissen. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wer so eine Celtics-Serie wirklich spannend machen kann. Also bei den Sixers sehe ich es nicht. Bei den Knicks kann ich es mir fast auch nicht so richtig vorstellen. Das Zweitrunden-Matchup der Celtics ist ja entweder Cleveland oder Orlando. Die sehen beide nicht aus wie Playoff-Teams, bei aller Liebe. Also das ist wirklich Not gegen Elend. Respekt vor den beiden Defenses. Aber das ist halt wirklich schon übler Basketball. Und die Pacers sollten in einer normalen Conference kein Zweitrunden-Team sein, bei aller Liebe. Und Milwaukee ohne die beiden besten Spieler ist halt auch nicht Milwaukee. Und deswegen ändert das, denke ich, nicht viel für den Osten, aber es ändert halt alles für potenzielle NBA Finals. Also die gewinnt man nicht ohne Porzingis in meinen Augen. Da braucht man ihn wieder. Da soll er auch wieder am Start sein, außer da gibt es irgendwelche Setbacks oder er verletzt sich dann nach seiner Rückkehr wieder in so einer Conference Finals. Ja, aber es ist so ein bisschen das eingetreten, was wir immer so angesprochen haben. Auch damals beim Trade, ist der fit in den Playoffs. Das ist wichtig. Er ist der X-Faktor. Sie brauchen ihn, um die Serie zu gewinnen. Sie brauchen ihn nicht, um den Osten zu gewinnen, weil sie halt das, in Anführungszeichen, Glück für sie haben, dass sie keine Konkurrenten haben im Osten. Ansonsten wäre es schon im Osten schwer geworden, wenn die Bucks bei 100% wären und einen anderen Headcoach hätten. Dann würden wir hier eine andere Diskussion führen. Dann hätte ich Miami auch zugetraut, diese Serie nochmal spannend zu machen. Wenn jetzt Porzingis ausgefallen wäre und Miami Butler gehabt hätte. Deswegen, wenn Embiid fit wäre, dann würde ich doch den Sixers zutrauen, die Celtics zu ärgern, wenn Porzingis fehlen würde. Da haben sie jetzt einfach in Anführungszeichen das Glück, dass sie keine Konkurrenz haben und dass alle Konkurrenten geschwächt sind. Aber wer auch immer im Westen durchkommt, wird ein Celtics-Team ohne Porzingis vor riesige, riesige Probleme stellen. Deswegen, bis dahin sollten sie ihn auf jeden Fall wieder fit haben, aber jetzt hier im Osten, da werden sie durchmarschieren, so oder so.
Ja gut, dann sind wir uns da, bist du da nochmal ein Tick, ja, ich will gar nicht optimistischer sagen, wie gesagt, pessimistischer, was den Rest des Ostens angeht als ich, aber dann sind wir uns da im Großen und Ganzen einig. Über die nächste Frage habe ich herzhaft gelacht. Also vielen Dank schon mal an KingI3601. Da zurzeit Lorenzo nicht in den Playoffs dabei ist, stellt sich mir die Frage, ob nun Edwards der beste Shooting Guard der Liga ist. Und eine weitere Frage zum Ant-Man von Enno. Was ist eure Meinung zu Ants Ceiling? Jus, wir haben es gerade schon angerissen in der Wolves Nuggets Preview, wenn man so will. Edwards Coming Out Party. Das war schon ziemlich stark, was er da abgerissen hat. Vielleicht sogar noch stärker als das, was ich an seiner Stelle hätte machen können. Aber wir wissen es nicht. Das ist ja, also macht auch wenig Sinn, da jetzt zu spekulieren. Was ist unsere Meinung zu dem, was wir da von ihm gesehen haben? Und was ist unsere Meinung zu dem, was wir uns noch von ihm erwarten dürfen in den nächsten Jahren?
Ja, also erstmal, wir hatten es, glaube ich, auch in früheren Folgen schon angerissen, runtergebrochen, diese klassischen Positionen, Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward, Center, so, okay, das klingt jetzt so mega, mega abgehoben, aber so denken wir Basketball nicht mehr.
Mhm.
Das ist nichts, was wir noch großartig gebrauchen als Positionsbeschreibung, so diese klassischen Positionsbezeichnungen von vor vielen, vielen Jahren sind nicht mehr zeitgemäß. Deswegen würde ich Edwards auch nicht als Shooting Guard bezeichnen. Und gerade wenn man sich diese Serie gegen Phoenix angeschaut hat, hat er auch nicht wie ein Shooting Guard gespielt. Anthony Edwards ist der Point Guard, beziehungsweise, wenn man diese Position halt nicht benutzen möchte, der primäre Ballhändler oder der Lead Guard der Minnesota Timberwolves, der Dreh- und Angelpunkt der Offensive, der Spieler, der den Ball regelmäßig vorträgt und der die Fäden dieser Offensive zieht. Das teilt er sich mit einem Mike Conley phasenweise, mit einem Kyle Anderson beispielsweise, aber Anthony Edwards ist der primäre Pick-and-Roll-Ballhändler, ISO-Scorer, Strippenzieher, Facilitator dieser Offensive, der den Job hat, dass diese Offensive läuft. Und das macht er herausragend, viel, viel besser, als ich gedacht habe. Ob er jetzt der beste Spieler der Liga ist, was diese Aufgabe angeht, beziehungsweise diese primäre Ballhändler-Position, ich würde nein sagen, weil dann musst du ihn halt vergleichen mit einem Shai Gilgeous-Alexander, mit einem Luka Doncic, mit einem Steph Curry teilweise. Da sehe ich ihn noch nicht auf diesem Level. Es ist generell schwer und ich weiß, dass jetzt gerade diese Diskussion super, super spannend und verlockend sind und direkt irgendwie Spieler ranken. Ich würde damit gerne noch abwarten, bis die Playoffs zu Ende sind und mich dann in Ruhe hinsetzen und mir Gedanken machen. Ich habe neulich schon gesagt, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war zu meinem Bruder, dass ich mich schon ein bisschen grusle vor unserem Top 20 Ranking.
Oh ja, oh ja.
Weil nach diesen Top 3, die wir letztes Jahr hatten, nach Jokic, Giannis und Doncic, wobei selbst bei Giannis mit der Verletzungsanfälligkeit, aber ich glaube, nach dieser Top 3 ist es halt so, Bruder, what the fuck, also wir haben einen Steph Curry, wir haben einen Kevin Durant, den wir überdenken müssen, wir müssen Devin Booker überdenken, wir müssen eventuell Joel Embiid jetzt nach einem erneuten von Verletzung geplagten Playoff-Run überdenken, also diese Spieler, die wir zwischen 4 und 8 haben, 4 und 9, wir müssen Jimmy Butler überdenken, so, wir müssen eventuell auch über Giannis nachdenken. Wie hoch geht's dann für die Spieler, die nachrücken? Wie hoch geht's denn für einen Shai Gilgeous? Wie hoch geht's denn für einen Tatum? Je nachdem vielleicht, wie erfolgreich jetzt die Celtics in den Playoffs sind. Wie hoch geht's denn für einen Shai Gilgeous Alexander? Deswegen, wir kommen da zu einer späteren Frage noch dazu, wo ich auch dann sage, okay, würde ich gerne noch abwarten, bis ich da jetzt ganz konkret zu antworte. Aber ja, ich weiß es nicht, ob Anthony Edwards in die Top 10 der NBA-Spieler reinkommt. Es kann gut sein, dass er rausrutscht, ist LeBron wieder gestiegen jetzt in diesem Jahr oder ist er weiter gefallen oder bleibt er? Was macht man mit Spielern wie Morant? Deswegen viele, viele super schwierige Entscheidungen. Ich habe Kawhi, so keine Ahnung. Deswegen super, super schwierig. Vielleicht jetzt, um zurück zu Edward zu kommen, was sein Ceiling angeht, grenzenlos. Also MVP-Kandidat. Ich denke nicht, dass sein Ceiling ist bester Spieler in der NBA. Ich denke nicht, dass er das Ceiling von einem... Ich denke nicht, dass Edwards irgendwann in seiner Karriere mal so gut wird wie der aktuelle Luka. Weiß nicht, ob das ein Hot Take ist. Ich denke nicht, dass er mal zu irgendeiner Zeit der beste Spieler der NBA wird, weil dafür ist Jokic noch zu jung, dafür ist Doncic zu gut und dafür ist Victor Wembanyama zu nah dran. Aber so dieses Top 5 Spieler in der NBA Level, Franchise-Spieler natürlich, Super Max, eines der Gesichter der NBA, sehe ich. Also das sehe ich. Aber auch hier, wir sind immer skeptisch gewesen gegenüber Anthony Edwards. Er hat jetzt eine Serie gegen ein wackes Team gehabt. Wer weiß, vielleicht wird ihm jetzt so richtig der Zahn gezogen von Denver und dann, ja, müssen wir da auch, dann ärgern wir uns vielleicht, dass wir ihn gleich zu sehr gelobt haben. Deswegen würde ich jetzt länger warten wollen als anderthalb Wochen Playoff-Basketball, um ihn irgendwie zum neuen Gott des Basketballs zu krönen. Bisher hätte er kaum besser spielen können, aber ich würde nicht auf die Bremse drücken, aber ich würde das noch ein bisschen verschieben wollen. Oder wie siehst du das?
Sehr ähnlich. In den Amerikanern, also bei den amerikanischen Kollegen, viele Kobe-Vergleiche, viele MJ-Vergleiche. Und da muss man sehr vorsichtig sein, was diese ganz krassen Sphären angeht. Aber es lässt sich nicht verleugnen, dass er viele der Checkpoints von ineffiziente erste Jahre über eine krasse und steile Entwicklung bis hin zu sogar so einer Team USA-Geschichte letzten Sommer bei der WM, als er ja ursprünglich Bankspieler in der Dwayne Wade-Rolle sein sollte und all die Geschichten, die daraus entstanden sind, das Verhältnis mit Steve Kerr und dann plötzlich war er der beste Spieler in diesem Team USA.
Er war nicht der beste Spieler in diesem
Team. Ja, aber er war der Go-To-Guy.
Er war das Gesicht dieses Teams und er war der Go-To-Guy, aber er war nicht der beste Spieler in diesem Team.
Okay.
Sondern Tyrese Halliburton.
Ja, also er war medial und in der Wahrnehmung und in der Außendarstellung, ja, so wurde er als der beste Spieler hingestellt.
Ja.
Bis hin zu einem, ja, einer nochmals draufsetzenden Coming-out-Saison, die er jetzt gerade hat. Sowohl mit der Regular Season, ich hatte ihn im All-NBA Second Team, glaube ich, mich zu erinnern. Bin ich mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher. Du auch? Also wir hatten ihn auf jeden Fall All-NBA mit drin, beide. Ich hatte ihn auf jeden Fall
drin. Aber auch hier, sorry, dass ich unterbreche, aber okay, ja, die Counting Stats, geil, 26 Punkte. Aber halt auch 5 Assists zu 3 Turnover pro Spiel. Ein 112er Offensive Rating. In einem Team, was er jetzt aber auch nicht alleine tragen musste. 57% True Shooting ist halt auch nur Durchschnitt so.
Ja, natürlich.
Deswegen, ja, und die Halbfeld-Offense der Wolves ist das große Fragezeichen gewesen, was wir gehabt haben. Deswegen, diese Playoffs, die waren jetzt cool bisher, aber es waren halt auch nur anderthalb Wochen. Und ich weiß, das lässt mich klingen, als wäre ich ein Anthony Edwards-Hater und als ob ich so langsam einsehen würde, dass ich immer falsch bei ihm lag und mich jetzt hier noch klammern würde an irgendwelche Stats und ja, nicht zu früh freuen und bla bla bla. Aber ja, mach das mal gegen einen richtig guten Gegner über längeren Zeitraum und dann gucken wir mal, ob das bei diesem 128er All-Rating bleibt. Deswegen. Aber ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, alles gut.
Du hast mir auch nicht widersprochen irgendwie, aber deswegen, ich wollte jetzt nur noch mal erst kurz meinen Senf dazugeben.
Worauf ich hinaus wollte, ist, dass er einfach viele dieser Checkpoints, die wir gesehen haben, bei vergleichbaren Spielern, zum Teil bei Spielern, die mit den besten Spielern in der Historie dieses Sports wurden. Er ist auf einem vergleichbaren Pfad gerade. Und das alles darf man nicht vergessen. Der Typ ist 2 Jahre jünger als ich. Der Typ wird 23 jetzt im Sommer, im August. Und wir reden von einem 22-Jährigen, der ein No-Brainer All-NBA-Pick war, der in der Regular Season 26-5-5 bei ausbaufähiger Effizienz aufgelegt hat und der jetzt eine Erstrundenserie hingelegt hat, die wirklich, wirklich beeindruckend war und nicht 28er Offensivrating und nicht nur wegen den 31 Punkten im Schnitt, sondern wegen der Art und Weise, wie er es gemacht hat. Er hat in einem Interview, ich glaube es war nach Spiel 4, hat er gesagt im Broadcast, I just want to kill everyone, so, dass er seinem großen Vorbild Kevin Durant ins Gesicht schreit und sich auf die Brust klopft. Das sind alles so Intangibles, die wir ja richtigerweise, wie ich finde, in irgendwelchen Spielerbewertungen und Rankings immer versuchen auszuklammern, aber für mich ergibt sich gerade so ein Gesamtbild, bei dem ich so langsam an einem Punkt bin, wirklich zu sagen, du hast es ja gerade gesagt, also wir sind uns einig, das Ceiling ist grenzenlos. Der Typ hat das Potenzial, der beste Spieler der Welt zu sein, theoretisch. Ich glaube auch nicht, dass es dazu kommen wird und ich glaube, dass jetzt gerade diese MJ-Vergleiche, diese Kobe-Vergleiche, die halt in ihrer Karriere zu irgendeinem Zeitpunkt einfach die besten Spieler der NBA waren, ich glaube, das ist in der heutigen NBA etwas schwieriger, weil wir heutzutage nochmal mehr, also was möchte ich, was stelle ich mir vor, der beste Spieler der Welt, Jokic, ein Luka, ein Giannis, das sind Spieler, von mir aus ein Embiid, wenn er fit bleibt, das sind Spieler, die deine gesamte Team-Offense auf ein anderes Level heben, einfach nur durch ihre Präsenz, entweder durch ihre Playmaking-Skills oder durch ihre so krasse Scoring-Gravity, dass sie Räume für andere schaffen. an dem Punkt ist Edwards nicht und ich weiß nicht, ob er mit seinem Skillset als natürlich athletisches Weltwunder, aber mit seinen, also einfach als 6'4, wenn man ihn klassischerweise als Shooting Guard bezeichnen möchte, wäre das die Position der 5, in die er am ehesten zuzuordnen ist. Ich weiß nicht, ob er das in sich hat, wie es ein Luka hat, wie es ein Jokic hat, wie es ein Giannis hat oder ein Embiid.
Ja.
Aber ja. Das ist alles einfach ein wahnsinnig guter Weg, den wir gerade von ihm sehen. Und deswegen muss man den Hut ziehen und darf gespannt sein, jetzt gegen Denver. Das wird der nächste große Test, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Mach's mal gegen ein gutes Team über einen längeren Zeitraum. Das werden wir jetzt vielleicht sehen oder eben auch nicht. Und mir geht's ähnlich wie dir. Ich glaube, jetzt schon sagen zu können, er ist ein Kandidat für meine Top 10.
Mhm.
Aber ob ich mich am Ende wirklich dazu durchringe, ihn reinzuschieben, weiß ich nicht. Das wird jetzt auch davon abhängen, was wir in den nächsten Wochen sehen. Aber unterm Strich, der Typ ist 22. Also alles, was wir gedacht haben, was wir von ihm sehen in seiner, was ist es, vierten NBA-Saison? Oh Gott, vierten. Er ist ahead of schedule, glaube ich. Und ja, sind wir gespannt, was der Ant-Man noch so bringt.
Also seine Entwicklung in den letzten Jahren, wir hatten zu der damaligen Zeit noch keinen Kontakt, aber das war noch unvorstellbar heutzutage. Nein, aber er war nicht mein erster Pick damals. Ich habe lange Zeit auch gesagt gehabt, dass er in Redrafts nicht mein erster Pick wäre, sondern LaMelo. LaMelo hat auch eine um Welten bessere Rookie-Saison gespielt als Edwards, der in seiner Rookie-Saison überhaupt nicht gut aussah, obwohl er halt 19 Punkte pro Abend gemacht hat. Aber die Improvements, die er gemacht hat von Jahr zu Jahr, sind gigantisch. Und so, wenn man damals Fan für ihn war, dann kann man sich ziemlich schön sagen, ja, das war vorhersehbar. Wenn man großer Skeptiker wie ich, dann würde ich hier sagen, das war jetzt so vielleicht nicht zu sehen. Aber die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte. Aber wenn ich über den Edwards, über die Version von ihm vor 2 Jahren nachdenke, Shot Selection aus der Hölle, super verliebt in seinen Wurf, der aber nicht gefallen ist, sowohl von Downtown als auch aus der Midrange, jemand, der für seine athletische Voraussetzung nicht genug zum Korb kam, der dort Zero Plan hatte, wie er effizient abschließt, wie er seinen Körper einsetzt, wie er an die Freiwurflinie kommt, wie er Kontakt kreiert. Nur wilde Versuche, sobald auch nur ein Defender in der Nähe war, waren das wilde Off-Balance-Layups. In der Transition waren es Monster-Dunks, wenn er richtig Tempo aufnehmen konnte, aber sobald das nicht da war, dann sah das katastrophal aus, was er da am Korb gemacht hat. Handles nicht gut. Defense nicht gut, Playmaking katastrophal. Und wenn man sich das jetzt anguckt, seine Playmaking- und Passing-Fortschritte, seine Fortschritte am defensiven Ende, der Basketball-IQ, wie er mehr und mehr versteht, wie Defense funktioniert, wie das Spiel für ihn langsamer wird, die Handles, wie er seinen Körper zunehmend besser einsetzt, Bullyball spielt, im Attack-Mode ist. In jedem erdenklichen Bereich sind das massive Improvements. Und wenn das so weitergeht, dann geht da noch viel, viel, viel mehr. Aber wie gesagt, ich würde noch ein bisschen abwarten wollen. Kleiner Vergleich vielleicht jetzt vor, als die In-Season-Tournament-Phase war, da und Halliburton, der Spieler in der NBA, über den am meisten geredet wurde für 2 wunderschöne Wochen, da hätten wir beide gesagt, dass Halliburton ein viel, viel besserer Spieler ist als Anthony Edwards, nehme ich mal stark an. Und er war ja, also bei mir war er auf jeden Fall auch in Top 20, er war ja auch drin bei mir, Halliburton.
Ja.
Du hast damals ja selber gesagt, dass du ihn im Nachhinein irgendwie gerne reingenommen mit hättest, aber ich glaube, wir hatten ihn beide vor Edwards, Halliburton, was wirklich auch so aussah dann ein paar Monate später. Jetzt ist dann halt schon die Frage, Halliburton, ist er angeschlagen? Wie war das damals nur irgendwie eine Hotstreak? Whatever, Halliburton ist ja auch der Spieler, wo ich gerade gesagt habe, weshalb Anthony Edwards nicht der beste Spieler in Team USA war. Weiß ich halt nicht. Würde wahrscheinlich blöd aussehen, wenn Halliburton so weiterspielt und für die Wolves jetzt hier was geht, dass man Halliburton immer noch vor Edwards hat, aber ich glaube halt trotzdem irgendwie, dass langfristig Halliburton der bessere und impactvollere Spieler von den beiden ist. Und ich glaube, das sehen die aller wenigsten so.
Ich habe gerade geschaut, ich hatte Halliburton auf 25 und Edwards auf 26. Jalen Brunson übrigens auch so ein Spieler, über den wir uns nochmal neue Gedanken machen müssen wahrscheinlich. Den hatte ich auf 27. Ey. Ich meine mich zu erinnern, den hattest du Maxi. Deutlich höher.
Tyrese Maxey. Also Leute, deswegen, ganz kurz, um das Ding vielleicht abzuschließen. Ich versuche, kein Hater zu sein. Ich versuche, das auch sehr zu genießen. Aber ich komme halt einfach nicht drumherum, da die Haare in der Suppe zu suchen. Wir erinnern uns an diesen wilden Dunk da in Spiel 4 von Edwards. Was wir alle sehen, ist ein müheloser Drive zum Korb und ein wilder Dunk, das Ausrufezeichen einer bärenstarken Serie. Was ich sehe, er hat halt Bradley freaking Beal aus dem Dribbling geschlagen und dann über einen aus der Weakside reinkommenden Kevin Durant gedankt, der sich aber bewusst dazu entschieden hat, das nicht noch zu contesten. Das ist das, was ich sehe. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Schlag Aaron Gordon aus dem Dribbling oder wen auch immer. Gut, die Nuggets sind jetzt auch nicht das beste Beispiel für eine fantastische Defense, die ihm jetzt das Leben so wirklich schwer macht. Aber weißt du, schlag irgendeinen All-NBA-Defender aus dem Dribbling und danke dann über einen der besten Rim-Protector der NBA drüber. Dann sage ich, okay, gut, hier ist irgendwas, you know. Aber deswegen, ich brauche noch ein bisschen mehr als eine Erstrundenserie gegen ein wackes Team. Aber gut, lass uns weitermachen.
Ja, Leute, ihr habt's gehört. Julius ist ein Hater.
Und, genau.
Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage.
Wenn er irgendwann bei den Lakers spielen sollte, dann ändert sich das alles. You know the rules. Was uns zur nächsten Frage bringt, und da können wir vielleicht gleich bei Phoenix bleiben. Frage kam von Marty. Wer hat in der ersten Runde am meisten überrascht und enttäuscht?
Das können wir, glaube ich, tatsächlich erstens bei Phoenix bleiben und zweitens relativ schnell abhandeln. Also die Enttäuschung muss Phoenix sein. Erstens für uns beide, weil wir beide die Suns gepickt hatten. Ich glaube, beide in 7. Und die Diskrepanz zwischen dem, was wir erwartet haben und dem, was wir gesehen haben, ist halt einfach wahrscheinlich die größte von allen Teams oder von allen.
Ich glaube, ich habe sogar Suns in 6 getippt.
Okay.
Ach, okay.
Das war schon... Anfänger. Das war schon. Vollidiot. Ja, okay. Das war schon krass. Das war schon wirklich krass. Wie gesagt, wir haben es vorher schon vieles angesprochen. Offensiv einfallslos, defensiv Katastrophe. Ja, Grayson Allen hat sich verletzt früh in der Serie, aber das sollte nicht das sein. Ich glaube, wir müssen offiziell die Big Three in Big Two und Bradley Beal umbenennen. Durant hatte Momente, aber war nicht konstant genug. Und jetzt kommen schon wieder die ersten. Er war unglücklich und hat sich zu keinem Zeitpunkt wohlgefühlt. Und ich wäre nicht überrascht, wenn da im Sommer was passiert. Also ich glaube nicht, dass die Suns, ja wobei, wahrscheinlich Mangel an Alternativen, dass die Suns nochmal in dieser Dreierkonstellation mit diesem Supporting Cast in die neue Saison gehen. Aber was willst du halt groß machen? Aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Das ist vielleicht eine Konversation für einen anderen Tag. Suns sind die größte Enttäuschung und die größte Überraschung, ja wobei, willst du da noch kurz mit einstimmen, bevor wir zu den Überraschungen kommen?
Ja, ich hatte ein Video gemacht auch über die Suns Zukunft mit dem Titel Die Suns sind ein Trümmerhaufen, also das teuerste Team der NBA in der kommenden Saison, wenn es so weitergeht, ohne tradebare Draftpicks in der ersten Runde zwischen 2025 und 2030. Mit einem Team, was nirgendwo hingeht. Der Bradley Beal Trade war eine Katastrophe. Ich liege hier oft falsch, aber das habe ich von Anfang an gesagt. Keine gute Idee. Der Kevin Durant Trade sieht fast noch übler aus für sie, weil die Suns dachten, sie traden damals für einen Spieler, der irgendwo im Dunstkreis bester Spieler des Planeten ist. Und KD sah halt nicht mal ansatzweise wie ein Top-10-Spieler aus in diesen Playoffs. Die Spiele, in denen er abtaucht, werden häufiger. Die Phasen, in denen er auf dem Parkett steht, aber nicht auf dem Parkett steht, gleichzeitig werden länger. Und das nimmt rapide ab mit Kevin Durant. Ich habe einen Trade-Vorschlag gesehen, weil ja diese Idee vielleicht, dass er zurückgeht zu OKC, von wegen J-Dub und Salary Filler für Kevin Durant. Wenn die Suns mit diesem Angebot bei Sam Presti anrufen, legt Sam Presti auf.
Lachend.
Sobald das J von J-Dub ausgesprochen wurde. Okay, vielleicht wartet er ab, ob es nicht vielleicht irgendwie Jalen Williams um Jalen Williams geht, aber sobald klar ist, es geht um J-Dub, wird lachend aufgelegt.
Wie sieht es in San Francisco aus? Wird da aufgelegt? Das ist ein Gerücht, das ist eine Theorie, die ich in den letzten Tagen höre. Das wäre natürlich wahnsinnig witzig. Also irgendwie so Draymond, Kuminga, Moody plus Filler oder Picks oder whatever. Reunion.
Ich glaube, dafür halten die Warriors zu viel von Kuminga. Aber ich kann ultra schwer einschätzen, was der Wert von Kevin Durant mittlerweile noch ist. Sehr, 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 sehr viel geringer als zum Zeitpunkt seiner letzten Trade-Forderung. In meinen Augen. Also da mehr zu bekommen als ein Kuminga und den ein oder anderen Spieler noch, stelle ich mir schwierig vor. Also kein Team gibt nochmal auch nur ansatzweise so viel ab, wie
ja.
Die Suns damals abgegeben haben.
Lass uns vielleicht, bemerke ich gerade, eine spätere Frage hier noch mit reinnehmen, weil das gerade thematisch ganz gut passt. Weil mein nächster Gedanke wäre gewesen, Bookers Trade-Wert ist natürlich deutlich höher als der von Durant. Das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum du ihn nicht traden möchtest. Aber Marty hatte noch eine zweite Frage gestellt und die ist nämlich, könnte Booker wirklich einen Trade fordern? Simple Antwort, keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber
man hört.
Man
normal.
Es
jetzt Gerüchte.
Also diese Art und Weise, wie Phoenix die Übernahme von Matt Ishbia, nee, wie heißt er? Matt Ishbia?
Mhm.
Der Kevin Durant
Trade. Der dachte,
Trade.
Er wäre klüger als alle anderen.
Ja.
Stellt sich raus.
Auch rückblickend denke ich mir, kannst du ihn wirklich, also kannst du ihm einen wahnsinnigen Vorwurf damit, es ist trotzdem, gegen wen hat er geboten damals? Durant wollte nach Phoenix.
Dass der Kevin Durant Trade so beschissen aussieht, dass da kann er jetzt nicht so wirklich was dafür, das war nicht absehbar.
Da sind wir.
Alles, was danach kam.
Sind wir uns einig. Ja, danach, also Beal war eine Katastrophe.
Um ihn in Schutz zu nehmen. Die Suns waren ja auch nicht auf dem Weg, eine Dynasty zu werden. Also die kamen frisch von diesem Spiel 7, diesem katastrophalen Spiel 7 gegen Dallas.
Ja.
Mit Chris Paul, der immer älter wurde. Das hat nicht mehr geflutscht, auch im Jahr danach. Also als niemand hat die Suns dafür damals kritisiert, dass sie hier was Gutes kaputt gemacht haben, um Kevin Durant reinzuholen. Problem ist halt das, was danach passiert ist.
Und selbst bei Beal, er war halt im Prinzip for free. Also, ich hätte mir diesen Vertrag trotzdem nicht ans Bein gebunden, aber man konnte die Gedankengänge schon verstehen. Und wahrscheinlich hat sich auch Devin Booker intern damals dafür ausgesprochen, sonst hätte man es vermutlich nicht gemacht. Und ich glaube, Bradley Beal ist einer dieser Spieler, so Kategorie Kyrie, die intern unter anderen NBA-Spielern ein sehr hohes Ansehen haben, weil sie einfach Dinge machen und also der ist halt ein Bucket und so. Sowas könnte ich mir alles vorstellen. Und die Art und Weise, wie das jetzt dermaßen in sich zusammengefallen ist und wie man jetzt gegen ein junges Minnesota-Team, angeführt von einem, jungen Anthony Edwards, so zerlegt wird und so offensichtlich seine eigenen Schwächen vorgezeigt bekommt. Also Devin Booker wird zumindest mal mit seinen Freunden und Verwandten irgendwie mal bei einem Abendessen zusammensitzen und sagen, hey Leute, was glaubt ihr, ist das noch das Beste hier für mich? Und ich frage mich irgendwo, natürlich, du willst als Franchise nicht deinen, dann auch noch Eigengewächs, Superstar verlieren. Einen, sagen wir mal Top-10-Spieler, ob er dann letztendlich bei uns noch drin landet, werden wir sehen im Sommer. Aber sagen wir mal Top-10-Spieler-Level. Aber wäre es die allerdümmste Idee, anstatt dass du jetzt nochmal versuchst, da was zu machen oder anstatt dass du Kevin Durant tradest für 50 Cents on the Dollar, vielleicht ist es in die Richtung, in die man gehen kann. Und ich glaube, es kann sein, dass Booker einen Trade fordert. Ich wäre jetzt nicht, also wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, die Finals spielen raus, Denver gewinnt vielleicht nochmal, also es wird offensichtlich, dass du im Westen weiterhin an diesem riesen Brocken vorbei musst. Damit meine ich die Nuggets, nicht unbedingt Jokic, aber könnte man beides sehen. Und dass dann ein paar Tage später die Meldung von Woj kommt, hier, Devin Booker wants out of Phoenix, is unhappy. Ich würde jetzt nicht aus dem Bett fallen.
Ich schon. Ich sehe es überhaupt nicht.
Ja?
Ja. Also erstmal, die Knicks sind wohl sehr interessiert sein. Brunson und Booker zu paaren miteinander und wir wären wohl bereit, alles dafür abzugeben. Booker soll wohl auch aufgrund, dass ein Kobe Bryant ja sein absolutes Vorbild ist und war, sehr daran interessiert sein oder sehr angetan von der Idee zu sein, bei einer einzigen Franchise seine gesamte Karriere zu verbringen und die Karriere auch dort zu beenden, wo sie begonnen hat. Das sind alles Gerüchte, wem nützen sie, was auch immer. Man weiß nicht, wie viel da wirklich dran ist. Aber wenn Devin Booker in diesem Sommer einen Trade fordert, ich wäre schockiert. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es nicht erklären. So, ich habe auch keine Schocker-Inside-Information. Aber es würde mich schockieren. Ich sehe, okay. ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Aber wenn er irgendwann mal einen Titel gewinnen würde, gerne in den nächsten Jahren, dann müsste er es wahrscheinlich machen. Weil OKC geht nirgendwo hin. Minnesota hat gerade erst angefangen. Denver ist da. Mit den Lakers musst du immer rechnen. Und deswegen, also, Luka und Dallas. Ja, das waren jetzt ein paar Jahre, in denen die Chance sehr gut war. In denen die Chance wirklich auch zum Greifen da war, teilweise. Wo man es einfach selber verbockt hat. Aber wie wir es damals gesagt haben, als die Suns ausgeschieden sind, kann man ausgeschieden sagen, wenn es die Finals sind, aber als sie die Finals verloren haben, klar kann es gut und gerne sein, dass sie wieder da sind. Und dass jetzt hier der Anfang ist von irgendwas ganz Coolen, aber das hat man damals auch gedacht, 2012 bei den Oklahoma City Thunder. So eine junge Truppe, jetzt in den Finals, die sind wieder da. Und dann waren sie nie wieder da. Und die Suns, so wie es jetzt aussieht, sind in dieser Konstellation sowieso nicht. Aber jetzt auch in den Jahren danach nicht nochmal in der Nähe davon gewesen. Das NBA-Leben ist schnell und die Chance damals gegen dieses auch nicht überragende Milwaukee-Team war da. Sie haben sie nicht genutzt und jetzt in den 3 Jahren danach halt auch nicht. Und ich glaube, das waren jetzt 4 Jahre, wo die Chance da war und man hat sich selber verbockt, entweder was die Kaderplanung angeht oder dann halt am Ende auf dem Parkett. Und jetzt könnte das Fenster zu sein erstmal. Das Ding ist halt auch immer, dass ich glaube, NBA-Spieler und Front-Office-Leute, aber gerade vielleicht auch die Spieler, die haben eine andere Wahrnehmung, was so möglich ist, als wir. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir trauen jetzt hier dem und dem Team überhaupt nichts zu, ich kann mir vorstellen, dass die Spieler von dem Team das anders sehen wahrscheinlich. Weil ich glaube, wenn man zur absoluten Weltspitze irgendwas gehört, vielleicht auch dann so überzeugt ist in seine Fähigkeiten. Also ich glaube auch, dass die Suns vielleicht gedacht haben, dass sie diese Serie noch gewinnen können bei 3-0 Rückstand. Weil einfach der Gedanke war, wir haben Kevin Durant, you know who I am, und Devin Booker und Bradley Beal. Wir müssen nur unsere Würfe treffen und dann klappt es vielleicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Suns vielleicht sagen, dass Devin Booker sagt, okay, wir sind immer noch Devin Booker und Kevin Durant. Wir können immer noch nächstes Jahr den Titel gewinnen und dass da einfach die Wahrnehmung einfach eine andere ist, als das vielleicht von Leuten wie uns oder wem auch immer außenstehend kommt. Aber was weiß ich, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, wir müssen ganz kurz, was die Enttäuschung angeht, wir müssen die Bucks wenigstens mal schnell erwähnen, auch wenn sie jetzt noch nicht ausgeschieden sind, das wird sich heute Nacht zeigen, aber ja, natürlich Verletzungspech, aber auch da ein Team, das ultimativ All-In ist und die Art und Weise, wie es davor schon überhaupt nicht rund lief und sich jetzt dann auch noch deine beiden Superstars verletzt haben im Laufe dieser Playoffs oder kurz vor den Playoffs, das ist schon sehr, sehr enttäuschend. Also sollte es darauf hinauslaufen, und das würde ich vermuten, dass sie jetzt tatsächlich ausscheiden gegen Indiana in der ersten Runde, das wäre auch schon eine krasse Enttäuschung.
Ja, Clippers sind eine Enttäuschung. Vielleicht nicht unbedingt auf die Dallas Mavericks bezogen, aber generell vor der Saison oder sagen wir zum Zeitpunkt 2 Monate nach dem Harden-Trade.
Ja.
Als man in dieser Vierer-Spitzengruppe war, da hätte man damals gesagt, jo, erste Runde ist Schluss. Was wir jetzt natürlich noch nicht wissen, aber ich denke schon. Die Lakers sind auch eine Enttäuschung. Also klar kann man sich jetzt hinstellen und sagen, ja, es war klar, dass sie gegen Denver rausfliegen, aber dass die Lakers in 5 verlieren, ist schon eine Enttäuschung in meinen Augen. Also für mich ist es auf jeden Fall eine Enttäuschung gewesen.
Ja,
ich weiß nicht, wie das einem neutralen Fan geht, aber das ist schon trotzdem eine enttäuschende Saison gewesen. Und wir hatten sie beide sehr hoch angesehen nach ihrer Offseason. Also auch da ist eine Erstrunde aus eine Enttäuschung.
Ja, auf jeden Fall. Überraschungen, wir haben gerade über Edwards gesprochen und generell die Timberwolves, die haben natürlich einen Case. Ich finde, OKC hat einen Case, mit Ausnahme dieses knappen Spiel 1 und ja, kein ernstzunehmender Gegner in den Pelicans ohne Zion, aber Das sah schon sehr vieles sehr gut aus.
Hm.
Ja, das sind wahrscheinlich die beiden Großen, oder? Kyrie Irving vielleicht, der eine sehr,
wollte
sehr
starke
Wollte
ich jetzt gerade sagen, ja, 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 ja.
Ja, ja, ich glaube, das ist es, oder? Die drei.
Hm, ansonsten halt, ja, Brunson, Maxi, aber über die werden wir ja gleich mal noch zumindest reden, wenn es dann zur vorletzten Frage geht. Machen wir weiter?
Machen wir weiter.
Judy.
Wenn Braun wirklich Free Agent wird und nochmal das Team wechseln sollte, wo seht ihr ihn? Ich würde ihn gerne in Dallas sehen. Die Frage kam auf YouTube von Cross7681.
Ja, sehr schöne Frage. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Video über diese ganze LeBron-Future-Thematik gemacht und habe es jetzt auch nochmal in meinem gestrigen Lakers-Video.
Hat LeBron jetzt auch noch Beef mit Future? Entschuldigung.
Uff. in meinem gestrigen Lakers-Video angesprochen, dass da keine Frage reinkam, für wen wir überhaupt hier sind bei diesem ganzen
Das stimmt, Beef. Das habe ich auch gedacht. Aber überleg mal, wie wild das wäre, wenn jetzt, also LeBron ist ja bekanntermaßen ein Freund von Drake und war auch schon mit ihm auf der Bühne und so.
Mhm.
Überleg mal, wie wild das wäre, wenn jetzt einfach LeBron einen Diss-Track rausbringt und sich so auf die Seite von Drake stellt. Aber naja. Ich glaube, das werden wir. Na, er hat ja jetzt Zeit in der Offseason.
Ja. Würde ich aber nicht führen, wenn er sich auf die Seite. Also ich bin nicht auf die Seite von Drake, aber.
Verräter.
Naja. Okay. Ja, also sehr interessantes Thema, LeBrons Zukunft. Ich denke, zwei verschiedene Perspektiven. Das Große und Ganze, dass nicht LeBron der Sportler, sondern LeBron der Mensch und der Familienmensch, der Businessman, bleibt bei den Lakers. So. Er hat sich da ein Leben aufgebaut, sein ganzer Circle ist damals 2018 mit umgezogen. Frau möchte da gerne leben, Tochter geht da zur Schule, mittlere Sohn Bryce geht dort zur Schule, Bronny, die haben da alle ihr Umfeld, die haben sich da was aufgebaut und die wollen in Los Angeles sein. Die ganze Familie, die Freunde, das Umfeld. So, lass mich so formulieren. Wenn das Sportliche der ganz große Faktor wäre, so wie es vielleicht damals zu Zeiten vor dem Miami-Trade, vor dem Miami-Wechsel oder, ja gut, die Rückkehr nach Cleveland war auch nicht komplett sportlich, nur sportlicher Natur. Aber wenn die Nummer 1 Priorität wäre, wo habe ich die beste Chance, den Titel zu holen, dann ist das nicht bei den Los Angeles Lakers.
Ja.
Also wenn er bei den Lakers bleibt, dann hat das Gründe von Legacy und finanziellem und Business und Familie. Und das ist ja alles gut und schön. Der Mann ist 40, so hat alles gewonnen, muss niemand mehr was beweisen. Da sollte jetzt auch das vielleicht nicht mehr die Nummer 1 Priorität sein. Wo habe ich prozentual die beste Chance, Meister zu werden? Aber wenn wir es aus der Perspektive sehen, dass er wirklich noch sich die beste Chance geben will, einen Titel zu gewinnen, aber das nicht machen möchte bei einem Team, was in dieser Konstellation bereits Titel gewonnen hat. Also Golden State, Denver und die Milwaukee Bucks. Also das sind die drei Teams. Wenn er dorthin gehen würde, würde er sich einem Team anschließen, das in dieser Konstellation bereits Meister war. Und das ist halt irgendwie auch wack und würde ihm halt auch nicht ähnlich sehen. Das heißt, wir wollen nach einem Team gucken, was in der Konstellation noch nicht Meister war, wo er aber eine gute Chance hätte, Meister zu werden. So, da muss der Blick nach Dallas gehen. Und ich habe es oft gesagt, LeBron James, der eine All-NBA-Saison gespielt hat, 71 Spiele in der Regular Season, alle Playoff-Spiele gemacht, mit 39 Jahren unvorstellbar gut immer noch ist. Wahrscheinlich auch wieder in meine Top 10 reinrutschen wird nach der Saison. LeBron ist keine 1A oder 1B-Option mehr bei einem Contender. Er muss zu viel machen bei den Lakers. Die Lakers sind zu abhängig von ihm und das kann er nicht mehr. LeBron im jetzigen Stadium seiner Karriere sollte eine klare Nummer 2 sein, hinter einem Top-7-Spieler, der Anthony Davis nicht ist. Solange Anthony Davis und LeBron die beiden besten Spieler sind, wird Anthony Davis nie die klare Nummer 1 sein und der klar beste Spieler dieses Teams, weil A ist er nicht gut genug dafür und B ist LeBron halt einfach noch zu gut dafür. Wenn du ihn aber in einem Luka Doncic-Team hast, wäre LeBron die klare Nummer 2. Nicht nur der klar zweitbeste Spieler, sondern auch die klare zweite offensive Option. Und ich denke, das ist die Rolle, in der er mittlerweile am besten aufgehoben ist und wo er die beste Chance hat, auch Meister zu werden. Wo es nicht schlimm ist, wenn er mal ein Off-Game hat, wo es nicht schlimm ist, wenn er mal phasenweise abtaucht und aufgrund seines Alters auch mal längere Verschnaufpausen braucht. Und deswegen würde ich ihn super gerne bei den Dallas Mavericks sehen, aus einer sportlichen Perspektive. Und ich glaube nicht, dass, und wir hatten das neulich schon, sollte er dann noch einen Ring gewinnen, dass dann irgendwie Leute sagen, ah, das hat er nur als Nummer 2 gemacht und boah, der zählt nicht so richtig. An welche Ringe von Kareem erinnern wir uns jetzt gerade am ehesten? Wir sagen, Kareem, Titel, was kommt als allererstes in den Kopf? Die Ringe bei den Lakers, wo er nicht mehr die Nummer 1 war und der klar beste Spieler. Gut, ich weiß nicht, ob ich diesen Messi-Vergleich so fühle, weil Messi schon noch den Case hat, da der beste Spieler der Welt sogar zu sein und auf jeden Fall der beste Spieler Argentiniens. Aber auch Messi hat seinen WM-Titel in einem hohen Alter geholt und der zählt trotzdem noch. Und das ist trotzdem noch der größte Erfolg seiner Karriere. Und deswegen glaube ich nicht, dass wenn LeBron nach Dallas geht und als Nummer 2 hinter Luka jetzt noch einen Ring geholt, dass das Leute in irgendwelchen Go-Debatten gegen ihn halten können in irgendeiner Art und Weise. Im Endeffekt ist er der Spieler, der dann nach Dallas kam und dann gewinnen sie. Davor mit Luka und Kyrie konnten sie nicht gewinnen in den Jahren. LeBron kommt, zeigt Luka, wie man das Gewinnen lernt und dann werden sie Meister. Ähnliches in Philadelphia, in der während der Embiid-Ära, es hat nicht funktioniert. Und dann kommt LeBron und dann gewinnen LeBron, Maxi und Joel Embiid zusammen den Titel. Also das sind die beiden Teams, auf die ich gucken würde, wenn ich LeBron bin und nur das Sportliche im Sinn hätte. Du willst nicht nach Boston gehen oder so, wo du dich was angeschlossen hast, was schon großartig war und was schon eventuell dann auch den Titel schon geholt hat. Oder wie gesagt, Denver, Milwaukee, Golden State. Du willst die klare Nummer 2 sein und das wäre ja in Philadelphia und Denver, aber du willst es bei einem Team, was diesen Erfolg noch nicht hatte. Und deswegen, das sind die beiden Teams. Und du willst vielleicht auch nicht irgendwie zu den Spurs und sagen, okay, du willst dich deinem eventuell GOAT-Nachfolger direkt da noch mit dranhängen, um noch ein paar Titel mit abzusahen. Das ist dann vielleicht auch wieder, also so die Storyline sollte schon passen. Und gerade Dallas am Ort seiner größten Niederlage, das hätte schon was. Da, also, ich sehe es nicht. LeBron wird bei den Lakers bleiben. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Aber das Dallas-Ding hätte schon was. So, von Dirk begrüßt zu werden am Ort seiner dunkelsten Stunde mit seinem Padawan, jetzt Luka Doncic, der dann ihm jetzt noch hilft, irgendwie noch einen Titel zu holen auf seine alten Tage. Das hätte schon was. Ich würde es feiern. Oder?
Ich würde es auch sehr feiern. Ich muss aber an der Stelle ein bisschen den Spielverderber spielen. Außer LeBron sagt, ich mach's fürs Minimum, wird das nicht.
Okay, und das möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen. Dann lasse ich dich auch sagen, weil das habe ich jetzt auch oft gehört. Warum? LeBron ist doch schon Milliardär. Warum kann ich einfach so fürs Minimum unterschreiben? Das wird nicht passieren. Die Idee ist cool.
Gar keinen Fall.
Und ich verstehe den Ansatz dahinter von wegen, ja, dann Minimum und dann kann man da ja sonst doch irgendwie ein Team zusammenbauen. Das wird nicht passieren, weil. Und egal, ob man das gut findet oder nicht und so generell, wie viel die verdienen, ob man das gerechtfertigt findet und ob das wirklich noch nötig ist, jetzt 50 Millionen im Jahr zu verdienen, wenn du schon mehr der bist, bla bla bla. Aber ein Spieler wie LeBron hat, unabhängig davon, dass er einen gewissen Wert hat für ein Team und der ist dann in dem Fall nun mal diese 50 Millionen, das bringt er an Wert noch mit und dann sollte er das auch verdienen, aber unabhängig davon hat er eine gut Vorbildfunktion, ich weiß nicht, ob das das perfekte Wort ist, aber mir fällt jetzt kein anderes ein. LeBron, andere Spieler orientieren sich an LeBron. Und der Markt orientiert sich an LeBron. Und wenn LeBron jetzt auf einmal sagt, er unterschreibt für die Mid-Level irgendwo, dann wird das eine Kettenreaktion auslösen, die für sehr viele Spieler in diesen Vertragsverhandlungen, glaube ich, negative Folgen mit sich zieht. So nach dem Motto, warum kannst du nicht auf Geld verzichten? So, LeBron hat doch verzichtet. Hältst du dich für was Besseres als LeBron? Wenn LeBron auf Gehalt verzichten kann, warum kannst du das dann nicht? Und ich glaube nicht, dass das etwas ist, was die Player Association möchte. Und wenn James Harden das macht, auf ein bisschen Gehalt verzichtet, damit es passt in Philadelphia, das passt schon. Und ich sage auch nicht, dass LeBron unbedingt dieses Max-Ding haben muss. So, vielleicht gibt es ja irgendwo, und LeBron hat ja auch schon auf Geld verzichtet, so, aber so Minimum und Mid-Level, das wird nicht passieren. Und ich finde auch, das ist gut so, dass das nicht passiert.
Ja, also wird definitiv nicht passieren. Und dann ist der Dallas-Traum halt relativ schnell vorbei, weil außer du machst irgendeinen kreativen Sign-and-Trade, aber da kommt man dann relativ schnell, warum sollten die Lakers das machen? Also was wollen die Lakers dann mit, keine Ahnung, Tim Hardaway und Josh Green oder so? Aber die Mavs haben Stand jetzt, die einzigen beiden Verträge, die wirklich einfach nur straight up auslaufend sind, sind Derrick Jones Jr. und Markieff Morris. Ersteren willst du vielleicht sogar halten, weil er einfach gerade eine relativ große Rolle in deinem Team spielt. Du hast Dante Exum non-guaranteed, aber auch den kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den direkt wieder wegschicken. Dann hast du Powell, Lively, Kleber, Gafford, Washington, Hardaway, natürlich Kyrie und Luca. Josh Greens Extension kickt rein nächstes Jahr. Also die Mavs haben jetzt schon und sie zahlen JaVale McGee bis 2028 noch insgesamt $11 Millionen. Du bist halt nächstes Jahr jetzt schon bei 171 Millionen. Also, das wird nicht passieren. Und selbst im Jahr drauf kommt es ein bisschen drauf an, ob Kyrie seine Spieleroption zieht. Wenn nicht und wenn er einfach geht, dann hättest du natürlich Capspace, aber das willst du ja auch nicht. Washington, Gafford, Kleber, alle weiterhin da. Lively, Green, Powell hat auch eine Spieleroption, aber also das wird dann 2025 nicht viel lichter im Cap-Dschungel. Also die Bücher von Dallas lassen es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu, dass man LeBron einfach so signed. Da wäre Philly dann schon realistischer diesen Sommer. Die haben Capspace. Und vielleicht denkt sich LeBron, boah, Tobias Harris? Mit dem würde ich gern spielen. Ja, es ist ein cooler Gedanke und ich bin voll bei dir. Ich würde ihm das null irgendwie vorhalten. Es ist ja eine Sache, ob du wirklich als Rollenspieler Ray Allen-Style, du machst deine 12 bis 15 Punkte im Spiel und du greifst noch einen Ring ab. Wenn du als Co-Star in diesem hohen Alter noch irgendwo hingehst und trotzdem abreißt und trotzdem noch einer der, lass es 20 besten Spieler der Liga sein, dann ist das ja auch, also dann ist das, glaube ich, mehr so die Kategorie, keine Ahnung, Clyde Drexler hat sowas Ähnliches gemacht, als er nach Houston gegangen ist und da noch 2 Titel gewonnen hat. Oh Gott, hat er 2 Titel gewonnen oder war er nur bei einem dabei? Lass mich das kurz checken. Nicht, dass ich hier jetzt Quatsch erzähle. Also ich glaube auch, ich bin da bei dir, ich glaube nicht, dass es viele Leute geben würde, die das LeBron wahnsinnig vorhalten. Er hat nur einen der beiden Titel mit 95. 94 war er noch bei Portland. Okay. Also Drexler, nicht LeBron. Machen wir weiter?
Ja. Ganz kurz, ja, lass uns gleich gerne weitermachen, aber ich glaube, was passieren wird mit LeBron, er wird Free Agent, er wird seinen 2-Jahres-Vertrag unterschreiben, die letzten beiden Jahre seiner Karriere. Man wird jetzt richtig schön Werbung machen von wegen, ach, eigentlich ist uns doch egal, ob Bronny und LeBron am Ende zusammenspielen. Das war nur so eine Idee. So wichtig ist es uns doch nicht. Was jetzt von Vogue schon berichtet wurde, das von Rich Paul gehört hat, auch bei sowas. Wem nützt das? Man hört Sachen, gerade wenn es aus Vogue's Mund kommt, wem nützt das? Dass man jetzt hört, ja, wir wollen das beste Development Program für Bronny, wir wollen...
Naja, aber das ist wir nicht haben länger auch schon Priorität. Gehört, dass die Lakers wem wohl es? Bereit sein könnten, Bronny zu draften.
Ja, und darauf wird es auch hinauslaufen, glaube ich. Ich glaube, dieses, ja, das hat nicht länger Priorität, LeBron kommt nicht automatisch, wenn Bronny von irgendeinem Team gedraftet wird, wodurch Bronny dann uninteressanter wird für viele andere Teams und die Lakers einen sehr viel einfacheren Job haben, ihn dann zu draften mit diesem, ich glaube, 54. Pick, weil nie im Leben wird da ein Lottery-Pick irgendwie für Bronny draufgehen oder irgendwie in Richtung 15, 16, ich weiß nicht genau, welchen den Lakers haben, aber ich denke, der Stil ist es irgendwo, ihn in der zweiten Runde zu draften und ihn deswegen jetzt auch so wenig verlockend wie möglich für andere Teams zu machen. Also das wird weiterhin, denke ich, das Ziel sein. Und LeBron wird bei den Lakers bleiben für 2 weitere Jahre. Das ist mein Tipp, den ich habe. Das noch abschließend dazu. Aber lass uns weitermachen, denn ich wurde...
Nein, jetzt habe ich doch nochmal einen Gedanken. Zu der Bronny-Draft-Geschichte. Haben die Lakers überhaupt einen
First Rounder? Die Pelicans.
Aber der ist halt ja, zu
das,
hoch.
Das ist um halt die Frage. Die Pelicans können sich entscheiden, ob sie den dieses Jahr oder den nächstes Jahr nehmen, oder? So war's.
Ach, stimmt.
Sie werden wahrscheinlich den nächstes Jahr nehmen.
Ja.
Dann haben die Lakers einen späten Erstrunder. Erstrunden-Pick. So kurz nach Lottery oder Anfang 20s. Also wenn ich ein anderes Team wäre, das irgendwie so an irgendwann in der zweiten Runde pickt, dann picke ich Bronny. Und wenn es nur ist für die kleine Chance, dass LeBron dann kommt, oder wenn es nur ist, um die Lakers zu ärgern. Aber auf der anderen Seite willst du natürlich nie im Leben einen Erstrunden-Pick für Bronny James draufgehen lassen. Vor allem als Lakers, bei denen deine langfristige Zukunft sehr, sehr in den Sternen steht. Also da habe ich dann lieber noch die Chance irgendwie zu hitten und einen, ja, keine Ahnung, es gibt immer mal wieder so Late-First-Rounder, die dann plötzlich richtige Pieces sind. Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich weiß nicht, ob du ihn an 54 bekommst. Ich glaube, da wird es Teams geben, die dann davor sagen, komm, fuck it. Wer weiß, vielleicht kommt LeBron. Naja.
Gut, machen wir weiter, denn ich wurde persönlich angesprochen von Bruno. Und zwar möchte er wissen, warum redest du, -Julius, in deinen Knicks-Videos immer über Brunson als MVP-Kandidaten?
Ich fand es gut, dass er du und dann noch spezifiziert hat, also dass er Julius dazu geschrieben hat, weil sonst hätten wir ja gar nicht gewusst. Ich rede in meinen Knicks-Videos ja auch immer über Brunson als MVP-Kandidat, bekanntermaßen. Aber also die Frage würde ich direkt auf dich natürlich zurückspiegeln. Warum? Also ich nehme mal an, weil er in diesem Jahr zumindest im erweiterten Kreis ein MVP-Kandidat war.
Hundertprozentig. Also Jalen Brunson wird nicht MVP, sondern Nikola Jokic. Das ist steht schon fest. Also ist nicht offiziell verkündet, aber es steht fest, weil viele der Votes schon geleakt wurden. Aber Jalen Brunson ist ein Top 5? 6, 5 oder 6, Top 5 oder 6 MVP-Kandidat in diesem Jahr. Und ich denke, das kann man dann durchaus noch in die Kategorie MVP-Kandidat mit definitiv reinnehmen. Also wir haben Jokic, der MVP wird, wir haben Luka als Frontrunner, wir haben Shea und dann haben wir Giannis, Tatum und Brunson. Aber ganz ehrlich, also jetzt aus dieser zweiten Dreiergruppe, warum muss Brunson da unbedingt der Letzte sein oder auch nur der Vorletzte? Er hat die Knicks ohne seinen Co-Star zu 50 Siegen geführt, zu einem zweiten Platz in der Eastern Conference, hat sich insane verbessert und da will ich einfach ein bisschen Props für geben. Und wenn ich dann halt so nach Synonymen suche, um nicht jedes Mal einfach nur zu sagen Brunson oder Jalen Brunson oder JB, dann gucke ich halt und ihn jetzt einfach nur All-NBA-Level-Spieler, bla 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 zu nennen, so keine Ahnung, fand ich halt das MVP eine ganz schöne MVP-Kandidat irgendwie cool, um das auch ein bisschen zu würdigen, was er geleistet hat. Also ich mache mir da keine Illusion, dass er MVP wird und er hätte es auch nicht verdient und er ist jetzt auch nicht irgendwie in dieser Dreiergruppe mit drin, aber ich finde, MVP-Kandidat ist schon durchaus noch zutreffend für ihn. Aber kann, wenn einer sagt, okay, er hat keine Chance, MVP zu werden, deswegen ist er auch kein MVP-Kandidat, dann kann ich das auch verstehen. Aber ich habe es in dem Fall ganz cool gefunden, ihn einfach hier für eine extrem geile Saison so ein bisschen auch dann so lobend irgendwie zu erwähnen.
Ja, voll. Ich glaube auch Top 5. Also, ja klar, Jokic, SGA, Giannis, Luka und dann ist wahrscheinlich Platz 5 entweder Brunson oder Tatum, oder? Das wären so die 6 Namen, die einem als erstes einfallen. Und da, das ist für mich auch, er hat ein Knicks-Team überraschenderweise auf den zweiten Platz geführt. Er reißt jetzt in den Playoffs auch wieder ab. Oder also jetzt dann zumindest seit Spiel 3, was ich prophezeit habe fürs Protokoll. Ja, voll, bin ich bei dir. Die nächste Frage würde ich auch direkt zu dir schießen. Matthias hat nämlich gefragt, woher kommt Julius' Hass gegen die Clippers?
Ja, wollte ich unbedingt mit reinnehmen hier in diesem Podcast, diese Frage. Also erstmal, ich habe keinen Hass.
Nur gegen Anthony
gegen die
Edwards.
Clippers. Hass ist ein Hass ist ein großes Wort, was ich sehr ungern benutze. Generell. Es ist kein Geheimnis, dass ich die Clippers nicht mag. Ich versuche, dass das keine Auswirkung hat auf die Analysen. Ja, also ich weiß nicht, worauf das jetzt genau bezogen ist. Ob es jetzt, keine Ahnung, dass ich mehrere Videos gemacht habe, wo ich den Clippers halt nicht zugetraut habe, Dallas
oder zu stoppen. Oder Andreas hat sich in den Account von Matthias eingehackt. Die können ja auch Dallas
nicht stoppen.
Und hat das gefragt.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Nee, aber, und ich hatte, auch wenn du dich an unsere Season Preview Season 1 erinnerst, wir hatten die Clippers ganz, 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 ganz weit oben bei den Favoriten. Also ich bin seit Jahren eigentlich immer am Anfang der Saison super optimistisch, was die Clippers angeht und traue ihnen da immer, immer mehr zu, als sie es am Ende drauf haben. Und es kamen auch sehr positive Clippers-Videos in dieser Saison über ihre Offensive und wie das mit Harden klickt. Und als die Clippers da so reingeschissen haben nach den ersten 5 Spielen, habe ich auch keinen. Haha, ich habe es doch gesagt, James Harden, das klappt nicht, die Clippers sind Müll. Sondern okay, das funktioniert nicht, aber es waren 5 Spiele und das wird sehr bald sehr gut funktionieren. Deswegen würde ich es jetzt nicht als Hass bezeichnen. Und selbst wenn da diese Sympathie nicht da ist für dieses Team, was aber auch ganz natürlich ist, dann versuche ich, dass es zumindest keine Auswirkungen hat auf den Basketball-Content und die Meinung dazu. Aber es ist natürlich schon so, und ich finde, das ist auch nicht verwerflich, dass wenn man Fan von einem Team ist, dass man dann die Rivalen nicht mag. Ich mag auch Boston nicht. Und ich glaube, nur weil, keine Ahnung, wir jetzt hier Content-Creator sind und in irgendeiner Art und Weise auch basketballjournalistisch aktiv, finde ich nicht, dass man dann diese Fanseite und die Sympathie gegen Teams, gerade gegen Teams, eher noch gegen Teams als gegen Spieler, dass man das irgendwie weglassen sollte und dann sagt, okay, nein, wir sind jetzt nur noch neutral und ich mag alle Teams gleich. So, nee, das ist, keine Ahnung, das wäre auch nicht authentisch. Und das ist, glaube ich, auch nicht ganz zielführend. Aber um vielleicht ein paar Gründe zu nennen. Und der beste Grund ist, dass die Clippers einfach ein wahnsinnig unsympathisches Team sind. Alleine jetzt, was ist da an der Clippers Arena für ein Plakat gewesen vor dem Spiel? Du hast es auch gesehen.
Dallas zu Cancun.
Dallas, Cancun. Ja. So, machen das viele andere Teams? Ich weiß es nicht. Und mit diesen Clippers, es ist immer, die holen Paul George und Kawhi Leonard und dann ist sofort we run LA und die NBA gehört uns die nächsten 5 Jahre. Bestes Duo in LA. Haben die Lakers das gemacht, als man LeBron James und Anthony Davis geholt hat? Man hat gesagt, wir gehen an die Arbeit und wir wollen die Lakers wieder zu altem Glanz führen. Und dann haben sie es gemacht. Während die Clippers Töne gespuckt haben, über Töne gespuckt. Und was kam am Ende bei Rom? Überhaupt nichts. Und dann ist man in der Bubble, scheißt man rein, während die Lakers warten. Und dann reden da wir jetzt noch in Podcasts darüber, ehemalige Clipperspieler. Ja, also wir wussten, dass dieser Titel eh nicht so ernst genommen wird. Deswegen haben wir uns da gar nicht so angestrengt. Und ja, wenn die Playoffs damals nicht in der Bubble ausgetragen werden, sondern in echten Arenen, dann wären wir auch Meister geworden, dann wären die Lakers nie so gut gewesen, als ob die Clippers nicht 7 Auswärtsspiele haben würden in einer Playoff-Serie gegen die Lakers. So, wenn ein Team keinen Heimvorteil hat in der NBA, wenn es bei einem Team so ist, dass die eigenen Fans nicht mitkommen zu irgendwelchen Auswärtsspielen, dann sind es die Clippers. Und sowas regt mich auf. Und dann dieses Ganze, die Lakers sind der Glamour-Verein von Los Angeles und nur für die Celebrities und wir sind das echte LA für die Arbeiterklasse, als ob es nicht hunderttausende Lakers-Fans in Los Angeles geben würde, die arm sind und die der Arbeiterklasse angehören und als ob die Lakers nur irgendwie die Franchise wären für die gehobenen Schichten. Das ist das halt so darzustellen, ist halt Bullshit und das regt Lakers-Fans auf, die nach langen, harten Arbeitstagen in Los Angeles, und ich habe da viel gehört, sich sehr, sehr freuen, wenn die Lakers spielen, dass man zu Lakers Games geht, dass man Lakers Spiele guckt und diese Idee von wegen, wir repräsentieren das echte LA und die Arbeiterklasse und das hat halt einfach nichts mit der Realität zu tun und auch jetzt wieder, ja, wir machen unsere Ticketpreise nicht so hoch, weil wir wollen es ja auch für die normalen Leute zugänglich haben und für Familien. Nein, ihr macht die Ticketpreise nicht so hoch, weil wenn ihr sie hoch machen würdet, dann würden noch weniger Leute zu euren Spielen gehen. Und so, keine Ahnung, es ist schwer, so in so einer Stadt, die obviously eine Lakers-Town ist, seinen Platz zu finden. Und da, also als Underdog, musst du dich mit kreativen Methoden und vielleicht auch mit so teilweise corny Maßnahmen und Sprüchen und so, du musst dich irgendwie etablieren. Aber King of LA Banner an Autobahnen zu stellen mit einem großen Kawhi Leonard Bild, das kann man halt machen, aber wenn da dann halt dann nichts kommt, das ist halt blöd so. Es wäre eine coole Aktion gewesen, wenn man Dallas heute geschlagen hätte. Dann wäre dieses Poster ziemlich cool gewesen. Aber wie immer kommen da halt große Töne und es ist halt nichts dahinter. Und das ist es halt irgendwie so ein bisschen was mich jetzt stört. Auf der anderen Seite, man muss den Clippers Props geben. Wenn wir da sind, die Clippers sind gastfreundlicher als die Lakers. Die machen mehr in den Auszeiten für ihre Fans. Wir waren schon als Gruppe auf dem Parkett bei Clippers Games, was bei Lakers Spielen unmöglich wäre. Da gibt's Bubbleheads und da gibt's T-Shirts und die machen wirklich Stuff und das ist für Presseleute angenehmeres Umfeld und die Kontakte sind leichter zu knüpfen und das ist was man immer wieder beobachten kann bei den kleineren Teams. Das ist in Brooklyn so, das ist in Orlando so und das ist was ich sehr genieße und was ich sehr gut finde und auch jetzt die Idee, die sie haben mit ihrem Rebranding und dieser Wall und dass das Affordable Tickets sind und auch dieser Season Pass da, wo du für insgesamt dann $30 pro Spiel auch richtig, richtig gute Plätze hast, das ist eine coole Sache. Aber so dieses Ganze drumherum und so die Art und Weise, wie man sich da versucht irgendwie zu etablieren, ohne dass da halt irgendwas dann aus sportlicher Sicht kommt, das finde ich halt wack. Und deswegen kommt meine generelle Abneigung zu diesem Team und hängt bitte eure King of LA Poster erst in der Stadt auf, wenn ihr halt auch mal irgendwas gewonnen habt. Und dann dieses, jetzt haben wir so und so viele Spiele voll gegen die Lakers gewonnen und die, ja wow, Regular Season. So, dann hängt euch ein Banner auf von wegen 10 Regular Season Siege in Folge. Dann hättet ihr mal einen Banner da hängen. Ja, tut mir leid, dass ich das so deutlich sagen muss und wahrscheinlich stoße ich jetzt hier unseren drei Hörern, die Clippers-Fans sind, vor den Kopf. Aber das ist einfach so ein gottlos unsympathisches Team, wo der Erfolg in keinem Zusammenhang steht mit dem Shit, den sie halt talken. Und das kann ich halt nicht ernst nehmen so. Und was ist denn passiert seit 2019, seitdem diese beiden Duos da geformt sind? Das eine Team hat einen Titel geholt und das andere nicht. Und die Clippers reden mehr über die Bubble, als die Lakers tun. Deswegen.
Okay. Ich beteilige mich daran nicht. Das ist dein Shitstorm. Ich lehne mich zurück.
Ey. Ich bin hier für den Smoke.
All the smoke.
Das wird nicht gut ankommen, was ich jetzt gesagt habe, aber es war wichtig.
Lass uns einfach zur nächsten Frage kommen, würde ich sagen.
We don't duck.
Cyclonus 4020 auf YouTube hat gefragt, es wird immer von Erfahrung gesprochen, beziehungsweise wird jungen Teams in ihrem ersten Playoff-Run logischerweise abgesprochen, diese Erfahrung. So wie OKC oder den Wolves oder den Magic. Haben diese Teams in dieser Playoff-Runde genug Erfahrung sammeln können, um dieses Defizit zu minimieren?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass diese Teams nicht genug getestet wurden bisher. Also weder OKC ist getestet worden, noch sind die Wolves getestet worden. Und Orlando liegt jetzt zwar hinten gegen Cleveland, aber ist halt auch nicht jetzt genug getestet worden. Ich denke, gerade OKC hat da zwar gesweept, aber hat auch ein paar Probleme offenbart, die halt einfach nicht bestraft worden konnten von den Blazers. Und Orlando, sowohl mangelnde Coaching-Erfahrung und mangelnde Spielererfahrung werden ihnen begrenzt zum Verhängnis, aber auch nicht genug. Also Cleveland, eigentlich hätte Cleveland das jetzt in 5-4 gewinnen müssen und gut ist, aber hat sich halt auch sehr viel selber geschlagen, die Cavs. Deswegen, ich glaube nach wie vor, dass Erfahrung ein großer Faktor ist. Ich denke, in der Denver gegen Minnesota-Serie können wir es sehen und in der, Daumen gedrückt, Dallas gegen OKC-Serie können wir, denke ich, auch dann sehen, dass Wolves und Thunder da einfach einfach durch ihre Erfahrung da gewisse Nachteile haben. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht auch in der Vergangenheit dem ein bisschen zu viel, wie sagt man, dem Ganzen ein bisschen zu viel Wichtigkeit gegeben habe. So gerade auf einzelne Duelle bezogen. Aber ich glaube nicht, dass ein Team, was in dieser Konstellation das erste Mal in den Playoffs ist, dass die Meister werden können. Ich denke es nicht. Und ich denke, es hat auch die Vergangenheit gezeigt. Ich denke, man kann gut und gerne eine Playoff-Serie gewinnen, auch gerne zwei Playoff-Serien gewinnen. Aber für mich hat in der Vergangenheit sehr viel gezeigt, dass Teams das nicht gleich beim ersten Mal schaffen. Und dass die Teams, die weit kommen, wie zum Beispiel die Suns damals 2021, dass die dann auch so weit kommen, weil sie zwar prinzipiell ein junges Team sind, aber durch jemanden wie Chris Paul halt jemanden haben, der da das Ruder halt gerade hält, wenn es dann halt mal wichtig wird. Und diese Erfahrung oder diese fehlende Erfahrung zeigt sich nicht, wenn es läuft. So, gerade junge Teams, wenn es läuft, dann läuft's. Aber was ist, wenn es nicht läuft? Und was ist, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht? Und weder die Thunder noch die Wolves waren bisher in der Situation, wo es dann halt mal nicht läuft. Und ich glaube, diese fehlende Erfahrung und diese fehlende Veteran Presence wird sich dann zeigen, wenn es mit dem Rücken zur Wand ist und wenn es wirklich, wirklich schwer ist. Und das war halt bisher noch nicht der Fall. Deswegen, und ich denke nicht, dass sie jetzt durch diese eine Serie genug irgendwie Erfahrung sammeln können. Ich denke, die Thunder werden weit kommen, genau wie die Wolves. Dann ist irgendwann Ende. Dann lernt man aus dieser Erfahrung, holt den einen oder anderen Spieler noch rein und dann wird's besser irgendwie. Aber die werden jetzt nicht beim ersten Versuch Meister werden. Also das beide nicht, denke ich.
Ja, glaube ich auch nicht. Man kann schon sagen, dass dir in Sachen Playoff-Erfahrung, also wenn wir über Playoff-Erfahrung sprechen, geht es ja vor allem darum, es ist ein bisschen ein anderes Spiel. Es steht mehr auf dem Spiel. Die Hallen sind lauter, der Druck ist größer, die einzelnen Possessions sind wichtiger. Und das ist weniger, dass du sagen kannst, okay, wir haben jetzt so und so viele Playoff-Spiele oder so und so viele Playoff-Minuten und jetzt sind wir gewappnet. Es ist mehr so ein Prozess. Du bist halt immer angepasster und immer bereiter, um in ein Playoff-Spiel zu gehen. Über die Jahre auch. Und deswegen ist das gerade bei so einem Team wie OKC. Gut, die Wolves haben jetzt die letzten Jahre schon geschnuppert. Bei so einem Team wie Orlando, das sind jahrelange Prozesse. Und deswegen glaube ich auch nicht. Und dann kommt noch dazu, wie du gerade gesagt hast, dass OKC, gerade OKC und auch die Wolves, einfach kaum getestet wurden jetzt in dieser ersten Runde. Und dass die Magic halt in einer abstrusen, keiner weiß, wie man scored, Serie sind. Ja, aber es hilft. Jedes Spiel, jede Situation, jede Crunch-Time hilft und füllt diese Erfahrungsschatzkiste irgendwann.
Diese Erfahrungsschatzkiste.
Schön, ne? Ich dachte mir, nicht schlecht.
Wunderbar. Machen wir weiter. Ich denke, auch hier werden wir uns nicht allzu lange aufhalten. Wer ist eurer Meinung nach der beste Spieler der ersten Playoff-Runde bisher? Edwards, Shea, Murray, Jokic. Die Frage kam von Toni auf YouTube.
Mein erster Impuls war zu sagen Jokic, weil 28, 16 und 10 im Schnitt in diesen 5 Spielen gegen die Lakers. Dann dachte ich mir aber, es war jetzt nicht so super konstant. Es gab schon Phasen, in denen ich mir dachte, ja, das ist nicht mein Joker. Dann dachte ich mir, Brunson ist der Topscorer der Playoffs bislang. Aber dann, ja gut, die ersten 2 Spiele halt nicht so geglänzt. Dann dachte ich mir, Maxi, der krasse Playoffs spielt. 32,4 Punkte und 7 Assists im Schnitt. Edwards habe ich mir kurz überlegt. Und dann bin ich letztendlich doch wieder bei Jokic gelandet. Also meine Antwort ist Jokic. Ja, also auch wenn Phasen dabei waren, auch wenn das nicht über seine kompletten 40 Minuten, die er im Schnitt auf dem Feld stand, super dominant war oder super auffällig. Es sind halt am Ende 28, 16 und 10. So. Und noch 1,2 Steals. Die Defense, drücken wir mal ein Auge zu bislang. Ja, es ist schon Jokic, oder?
Ja, ich denke doch auch gerade in Anbetracht dessen, dass er halt wirklich nicht viel Hilfe hatte. Jetzt hier bei dem Beispiel aus der Frage war halt Murray mit dabei. Der hat da halt gar nichts zu suchen.
Ja, das stimmt.
Weil halt alles, abgesehen von den letzten 5 Minuten der knappen Spiele, war halt eine komplette No-Show. Und wenn er so spielt gegen die Wolves, dann könnte das wirklich ein bisschen knapper werden. Also ihm brauchen die Nuggets auf jeden Fall in Topform. Jokic ist der beste Spieler der Welt und ich denke auch der beste in den bisherigen Playoffs meine Top 5 sind nicht, also nach Jokic und dann die vier danach, nicht in der Reihenfolge Edwards, Brunson, Maxey und Shai Gilgeous.
Mhm.
Bis vor Spiel 5 heute Nacht kann man sicherlich auch Harden da einiges zugestehen. Irving spielt krass. Ja, gucken wir mal, ob Luca irgendwann reinstößt. Der hat richtig, richtig geil gespielt heute Nacht. Trotz immer noch Verletzungen. Aber Edwards, Brunson, Maxey, SGA und Jokic sind meine Top 5. Was aber halt auch einmal mehr wieder zeigt, wie viele da verletzungsbedingt fehlen. Weil einer, der immer in Playoff Top 5 drin war in den letzten Jahren, Jimmy Butler fehlt, ein Giannis fehlt, ein Kawhi, Spieler, die da so gut, die hätten gut und gerne drin sein können, Doncic ja auch verletzungsanfällig und Embiid. Also theoretisch sollten die vier nicht Jokic heißen Spieler in dieser Top 5, sollten eigentlich andere sein.
Ja.
Bei aller Liebe. Aber eigentlich sollten wir ja über Luka, Embiid, Kawhi und Butler reden wahrscheinlich und Giannis, vier von diesen Fünfen, anstatt über Edwards, Brunson, Maxey und SGA. Mega Respekt vor denen, aber zeigt, dass das echt, 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 echt krass ist, was da dieses Jahr an Spielermaterial auf dem höchsten Level fehlt. Leider.
Gut, letzte Frage für heute.
Machen wir weiter. Kommen wir zur vorletzten Frage, zur letzten aus dem Mailbag und dann kommt hier noch die Trivia. Warum ist Philly die bessere Mannschaft und packt das am Ende noch? Die Frage kam von Killer4079 auf YouTube.
Ja, ist natürlich eine wahrscheinlich aus Sixers-Fansicht mit einem Augenzwinkern. Ich glaube nicht, dass sie es noch packen. Ich glaube tatsächlich, dass New York das Ding jetzt zumacht im nächsten Spiel, heute Nacht. Das ist natürlich ein Take, der schlecht altern könnte, weil sie das potenzielle Closeout-Game im Garden verloren haben, das Tyrese Maxey-Game. Dafür Joel Embiid mit seinen 50, also es ist einfach eine geile Serie bislang.
Ja.
Ich glaube, dass die Knicks das Ding zumachen, weil ich glaube weiterhin, dass die Knicks und Embiid sah jetzt in diesem Spiel 5, ja, 16 Rebounds, aber er sah wirklich nicht so gut aus, 7 von 19, 16 Rebounds, 10 Assists, nur also Triple-Double am Ende, so jetzt keine Horrorvorstellung. Aber er hatte halt zum einen fast ein Quadruple-Double, er hatte 9 Turnover und ich bin mir relativ sicher, dass da, ich hatte gegen Ende des Spiels mal geschaut, wie viel Turnover er hat und da waren es 9 und ich meine, dann hatte er nochmal 2 und am Ende waren es aber immer noch 9. Aber gerade im vierten Viertel, ja, das war wieder eher ein Dämpfer in meiner Embiid-Wahrnehmung. Ich kann es gar nicht so richtig begründen. Es ist, glaube ich, eher so ein Bauchgefühl. Ich glaube, die Knicks machen das zu heute Nacht. Aber schauen wir mal. Wie haben sich deine Gedanken zu dir? Das war dann doch ziemlich drastisch. Wir hatten nach Spiel 2 geredet, haben uns gefragt, findet Brunson das Gegenmittel gegen das, was die Sixers bislang gegen ihn machen? Die Antwort ist ganz klar ja, er hat es gefunden. Nicht nur mit diesem krassen Spiel 4, sondern generell 3, 4, 5 war sehr gut. Wie haben sich deine Gedanken zu der Serie verändert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben?
Ja, also erstmal habe ich, wie man das von mir kennt, ein wunderbares Video gemacht zu diesem Thema, wo ich sehr gut runtergebrochen habe, sehr gut in meinen Augen runtergebrochen habe, was denn die Sixers so gut gemacht haben gegen JB in den Spielen 1 und 2 und wie Brunson und die Knicks dann gekontert haben mit, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber mit sehr, 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 sehr vielen super coolen,
ich hab's gesehen, ja,
Methoden hat man,
wow, okay,
diese Knicks-Defense ausgehebelt. Unter anderem Boskins höher hat stellen lassen, Spielzüge, Double Drags, Off-Ball-Actions, mehr 1 gegen 1, also wirklich kein Hexenwerk, aber guter, guter Stuff. Ja, die Knicks sind in meinen Augen besser. Die Knicks haben hier alle Karten selber in der Hand und können das Ding jetzt hier zumachen, haben 2 Matchbälle und ich denke, das werden sie auch. Aber so wie ich die Frage verstehe, sollen wir jetzt einfach mal ganz kurz den Philly-Fans ein bisschen Hoffnung machen und sagen, oder uns das so ein bisschen schönreden und den Philly-Fans da draußen das so ein bisschen schönreden. Und warum ist Philly die bessere Mannschaft und packt es mir noch? Unabhängig davon, dass wir es nicht glauben, aber wenn wir es glauben sollen, dann, weil sie den besten Spieler der Serie haben und weil sie eventuell auch den zweitbesten Spieler der Serie haben an einem guten Abend. Und zwar mit Joel Embiid und Tyrese Maxey. Wenn die Sixers, wenn beide einen guten Abend erwischen, haben sie die vermutlich beiden besten Spieler in dieser Serie. Und das ist eine ganze Menge wert. Man hat mit Nick Nurse einen fantastischen Head Coach. Man hat tolle Rollenspieler. Nick Batum, Kyle Lowry. Und man hat, und das finde ich actually ziemlich funny, man hat mehr Heimvorteil als in den letzten beiden Heimspielen, in Spiel 6. Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Team Ownership und Fanatics CEO haben 2000 Tickets gekauft für Spiel 6 und verteilen die an Feuerwehrleute und Hilfsorganisationsmitarbeiter unter der Bedingung, sie sind Sixers-Fans. Außerdem ist dieses Spiel irgendwie auf 21 Uhr Eastern Time gelegt worden, wo Verschwörungstheoretiker denken, das wird gemacht, damit Knicks-Fans da nicht hinfahren, weil sie dann so spät nicht mehr zurückkommen nach dem Game. Keine Ahnung, was da dran ist. Aber ich denke, wir können damit rechnen, dass es weniger Knicks-Fans jetzt sein werden in Spiel 6 als bei den Spielen 3 und 4. Und das sollte den Sixers helfen. Das heißt, sie haben Embiid, sie haben Maxey, sie haben einen der besten Coaches der NBA, sie haben Momentum und sie haben mehr Heimvorteil als bisher. Und deswegen packen sie es am Ende noch.
Okay.
Nein, sie packen es natürlich nicht, aber wenn wir uns schönreden wollen, dass sie es packen, okay, dann sind das die Gründe. So habe ich die Frage verstanden. Wir sollen jetzt hier einfach mal kurz den Sixers ein bisschen Hoffnung machen und sie packen es noch, weil das ist wie, warum schlagen die Wolves Denver? Und dann sollen wir einfach mal ganz kurz sagen, warum, wenn sie sich schlagen, woran es denn dann gelegen hat.
Ja, ja.
You know what I mean? Gut.
Und deine Prediction?
Nix in 7. Ich bleibe bei meinem ursprünglichen Tipp.
Ich hätte Bock auf ein Game 7. So, also ja, ich glaube, also ich...
100%. Also wenn eine Serie... Ey, guck, ich glaube, die Knicks haben 2 Punkte mehr gescored auf die ganze Serie als Philadelphia bisher. Wenn die Serie jetzt geendet hätte in Spiel 5, dann wären es halt am Ende irgendwie 7 oder 8 Punkte gewesen. Aber die Serie hätte es nicht verdient gehabt, in 5 zu enden. Nicht diese Serie. Also das ist schon sehr gut, dass wir jetzt das 6. Spiel sehen, weil das ist sehr ausgeglichen, sehr unterhaltsam und meine Lieblingsserie bisher auch in diesen Playoffs.
Ja, auf jeden Fall.
Und deswegen wäre Spiel 7 wäre schon.
Ich habe übrigens so im Garten getippt. Also das würde dann auch meinem Tipp entsprechen. Okay. Lass uns vielleicht mal kurz, wenn wir schon dabei sind, hier bei Tipps und so, ich suche gerade einen Stift, dann kann ich mir hier eine Strichliste oder so machen. Die Serien, die schon vorbei sind, du hattest Nuggets in 6 getippt, ich hatte Nuggets in 5. ich hatte Thunder in 4, du hattest Thunder in 5. Also doppelt ein Punkt für dich. Über die Suns-Serie sprechen wir jetzt mal nicht. Und der Rest läuft noch, ne? Der Rest läuft noch. Nee, Boston ist jetzt vorbei. Was hatten wir denn? Ich Boston 4.
Jo, mein Freund, Celtics.
Und du hattest Boston in 5. Das heißt, in dem Fall hast du dir einen dieser Bonuspunkte
gezogen.
Das heißt, ich stehe jetzt bei
3
plus 2 Bonuspunkte. Ich stehe bei 5. 3 plus 1 Bonuspunkt. Du stehst bei 4 Punkten.
Ja. Ja. Cavs sieht natürlich nicht so schlecht aus für dich. Mavs in 7 haben wir beide gesagt, Knicks in 7.
Pacers also sieht nicht schlecht aus für mich.
Pacers, da habe ich Bucks in 6 gesagt, du hast Pacers in 7. Sieht gut aus für dich.
Das sieht sehr gut aus. Hatten wir überhaupt ein unterschiedliches Team? Ne? Sonst hatten wir alle gleichen Teams. Okay. Dann hoffe ich natürlich auf Cleveland.
Nee, Pacers, Pacers und Bucks.
Die beiden auch sehen. Das,
Aber das regt mich halt auf, die Serie, weil das ist... Ja, komm, dass Dame jetzt auch noch ausfällt.
Das wäre natürlich geil für mich, wenn die halt beide in meine Richtung ausschlagen am Ende. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es bei Cleveland und dass es da in ein 7. geht. Und dann ist es, glaube ich, ein Toss-up.
Ja, das Ding ist, die Suns-Serie, okay, gut, da haben wir reingeschissen. Und ich habe wahrscheinlich auch Orlando überschätzt. Aber bei dieser Bucks gegen Pacers-Serie, das würde mich schon echt aufregen, wenn mein Tipp da nicht zutrifft, weil das lag halt das nicht in meiner Gewalt. Bei den anderen, ja, okay, sehe ich, lässt sich jetzt nicht mehr schönreden, aber als ob Dame halt auch noch ausfällt.
Also dieses 5. Spiel hätten sie eigentlich nicht gewinnen dürfen. Ohne Dame und ohne Giannis. Und das Risiko, dass Giannis komplett ausfällt, das war da. Man kann.
Ja, also mit Giannis haben, also ich habe, selbst wenn Giannis die komplette Serie, das hatte ich aber auch so gesagt, ja, selbst wenn Giannis die ganze Serie ausfällt, ist das mein Tipp. Aber dass halt Dame auch noch ausfällt, ist halt nicht so geil.
Das stimmt natürlich.
Also du führst.
Abschluss dieser ersten Runde ist.
Sehr schön.
Für heute soll es das mit euren Fragen gewesen sein. Wir haben noch eine Frage von uns dabei. Beziehungsweise du hast eine Frage von uns dabei.
Ja, geht um Jalen Brunson und das College, das er besucht hat. Ich habe aber die Frage, die Stathead mir hier vorschlägt, ein bisschen abgeändert. Stathead wollte wissen, Jalen Brunson ist averaging, okay, ich kann es einfach auf Deutsch sagen, Jalen Brunson legt die zweitmeisten durchschnittlichen Playoff-Points per Game auf von allen Spielern, die Villanova besucht haben. Und Stathead will wissen, welcher Spieler ist da auf Platz 1. Das kannst du aber nicht wissen. Deswegen möchte ich Deswegen möchte ich einfach mal wissen, nenne mir alle Aktiven, die in der Top 10 auftreten. Also wir haben in der Top 10 Playoff Points per Game Villanova Scorer haben wir 1, 2, 3, 4 Aktive. Einer davon ist Jalen Brunson mit 22,5 Playoff Points per Game. Und ich möchte die drei anderen Aktiven. Du kannst natürlich gerne dein Glück versuchen bei dem ersten Platz, aber.
Ich habe einen wilden Guess, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der. Ist es Kerry Kittles?
Nein, der ist auf Platz 8.
Na, okay, schade.
Hat aber auch 40 Jahre nach meinem Spieler gespielt. Also wir suchen jemanden, der das zwischen 1950 und 61 gemacht hat.
Ja, okay, keine Ahnung.
Und das ist Paul Arizin mit 24 Points per Game im Schnitt. Der lebt auch nicht mehr.
Ja, also der Name sagt mir was, weil ich passionierter NBA 2K My Team Spieler bin. Also die Chance, dass ich auch selbst von diesen ganz, ganz alten Dudes die Namen schon mal gehört habe, in dem Fall jetzt Paul Arizin, ja, aber ich hätte halt keine Ahnung gehabt. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wo der gespielt hat. Ich logischerweise keine Ahnung, wo der im College war. In Philly geboren. Ich habe ihn gerade gegoogelt. In Philly geboren.
Also gib mir die drei anderen aktiven Top 10 Scorer. Wir brauchen ja aber auch keine großen Scorer. Also wir sind zweistellig, aber auch nicht so super, super doll über zweistellig.
Naja, dann könnte ich mir schon Mikal Bridges vorstellen.
Mikal Bridges ist auf Platz 5 mit 13,1 Points per Game. Ziehen halt die Suns-Jahre das ein bisschen runter, den Average, im Vergleich zu dieser einen Brooklyn-Serie. Ist, was die Aktiven angeht, jetzt mit denen, also ist, wir suchen noch einen zwischen Brunson und Mikal Bridges.
Ich versuche mich gerade zu erinnern, wer alles bei Villanova. Also jetzt natürlich hier diese Knicks-Connection, Josh Hart, Dante DiVincenzo, kann ich mir aber nicht vorstellen, dass die beiden mit drin sind. Jetzt pass auf. Ich bin mir nicht sicher, ob er in Villanova war. War Kyle Lowry in Villanova?
Damn. Genau. Du brauchtest meinen Tipp gar nicht, dass die drei Spieler, die wir noch suchen, alle in dieser Serie drin sind, über die wir gerade gesprochen haben. Aber ja, Kyle Lowry ist auf Platz 3 mit 13,6 Points per Game.
Okay. Das heißt, wie viele suchen wir noch?
Einen. Einen.
Und der ist auch in dieser Serie?
Ja.
Ja, okay, dann tippe ich jetzt einfach mal DiVincenzo.
Er ist der Falsche von den beiden.
Na, verdammt. Josh Hart, wirklich?
Ja, wow. 12,4 Points per Game, Josh Hart. Okay. Und DiVincenzo steht bei 6,3. Dante DiVincenzo steht bei 6,3 Playoff Points per Game. Wie kann das denn sein?
Das ist sehr wenig.
Naja, der hat halt für Milwaukee in den ersten beiden, also hat er halt einmal 6,6 und dann 2,7. Und für die Warriors hat er halt auch nur 5,5 aufgelegt pro Spiel bei dem letzte Saison. Und als die Warriors Meister waren, was waren da? Der war dann noch in Sacramento. Ja, da waren sie nicht in Playoffs. Ist der von Milwaukee nach Sacramento getradet worden, hat dann also 22 gar keine Playoffs gespielt. Und jetzt sind es halt auch nur 9,8 im Schnitt. Also das wird jetzt auch durch diese Playoffs nicht so krass nach oben gezogen.
Okay.
Ja.
Fun Fact zu Villanova, die hatten ja 2016, als sie die March Madness gewonnen haben, unter anderem eben mit Brunson, Josh Hart, DiVincenzo und Bridges, also alle vier, über die wir gerade gesprochen haben, waren da alle in diesem Team plus Ryan Archidiakono, ich weiß niemals, wie man den ausspricht, und einen habe ich gerade hier noch gesehen, Eric Paschal, Ex-NBA, der ist nicht mehr in der NBA, ne? Aber auch Ex-NBA-Spieler.
Hm.
Allesamt in diesem 2016er Championship-Team. Bekannt natürlich durch den legendären Buzzerbeater von Chris Jenkins.
Und Jenkins, ich habe mal for the championship.
Alter, einer der ist, oh, so ein geiler Moment. Ich schaue mir regelmäßig so diesen Buzzerbeater an und habe einfach Gänsehaut.
So ein geiles Jahr.
Ja, 2016 NCAA. Fun Fact dazu, ich habe mal mit, also auf der anderen Seite standen North Carolina, die dieses Finale verloren haben, tatsächlich nur mit zwei, oder was heißt nur, mit zwei späteren NBA-Spielern, Theo Pinson und Justin Jackson, also auch beide nicht sonderlich bekannt, aber der, einer der Point Guards für dieses North Carolina-Team, Nate Britt, der hat bei den Schwenninger Panthers gespielt, eine Saison lang. Und ich habe mal ein Interview mit dem geführt, hier beruflich für den Schwarzwälder Boten. Und habe natürlich dann in meiner Recherche, ich habe mich auf dieses Interview vorbereitet, der kam dann neu und irgendwie, ich hatte gelesen, okay, North Carolina. Und habe dann gesehen, boah krass, der war ja in diesem 2016er-Finale. Und dann musste ich ihn natürlich danach fragen und habe da so ein bisschen schmerzhafte Erinnerungen in ihm aufgeweckt. Aber das war sehr interessant, mit einem Spieler zu sprechen, der zwar nicht auf dem Feld stand zum Zeitpunkt dieses Wurfs, der aber eben in diesem North Carolina-Team war. Und ja, und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dann hat doch UNC, haben die nicht im Jahr danach dann, genau, die sind 2017, haben sie diese Championship dann geholt. Und da war er auch noch, also der war 4 Jahre im College, da war er auch noch mit dabei. Also UNC hatte dann ihre Redemption im Jahr drauf. Mhm. Ja, 2016 NCAA-Finale. Geile Zeiten. Generell 2016.
Mhm. Wenn du in einer Happiness-Competition bist und dein Gegenüber bist du von 2016. Automatisch verloren.
Oh, das, verdammt. Leute, das soll es gewesen sein. Sind dann jetzt doch, ja, Aufnahmezeit, knackige 2 Stunden. Das wird dann netto ein bisschen weniger später sein, aber sind doch etwas länger geworden, als ich gedacht hätte. Wie gesagt, alle Fragen, die jetzt reinkamen, die nicht aktuell mit den Playoffs zusammenhängen, die haben wir auf Halde. Die kommen auch bald. Und damit bleibt nur noch, uns wie immer recht herzlich zu bedanken für euren Support, fürs Einschalten. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
Bis dahin. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.